starten.
Ja, ja, klar.
Ja, klar,
immer. Immer.
Dann in diesem Fall hallo und herzlich willkommen bei den Trail Rookies zur Episode 44. Hallo Chris, wie geht's?
Moin, moin.
Siehst genervt aus.
Nein, nein, schon wieder gut. Schon wieder gut.
Chris wird später noch was zum Bahnverkehr in Italien sagen, glaube ich.
Ja, nee, genau.
Einiges gelernt. Außerdem haben wir heute noch unsere Erlebnisse beim Swiss Canyon Trail 51, die wir mit euch teilen möchten. Der eine Trail Rookie meinerseits hatte noch voller Locals von den Trail Maniacs am Samstag. Werden wir sicherlich auch nochmal dazu kommen.
Ja, bin ich gespannt, weil ich war ja nicht da.
Du warst nicht da, Bahnfahren in Italien.
Ich war ja in Milano, genau, und wäre fast immer noch in Milano. Aber da kommen wir auch gleich dazu.
Dann noch Trail Rookies einmal eins.
Road to Eiger.
Und Road to Eiger, Trail Rookies einmal eins. Und dann
war es das für heute auch. Also recht kurz und schmerzlos, würde ich sagen, oder? Also kurz geht eh nicht bei uns.
Nee, kurz wird nicht. Genau. Ich bin schon gespannt, auf wie kurz es diesmal denn wird.
Ja, genau. Und über was dann plötzlich wirklich das Schwerpunktthema ist. Das
ja, genau.
Entwickelt sich ja dann immer so in unseren Gesprächen, ne?
Jetzt erzähl.
Nein, also fangen wir vorne an, chronologisch, oder? Oder sagen wir gerade? Okay, kurzen Exkurs. Komm mal.
Genau.
Also, Details zum Training kommen gleich. Aber ich habe mein Training die Woche tatsächlich auch anpassen müssen. Auch hier wieder, auch ich bin fähig dazu, vom Plan abzuweichen oder umzuplanen, weil wir das Wochenende nämlich einen Ausflug mit der Familie nach Milano gemacht haben. Hintergrund ist, meine Frau hatte die Woche Geburtstag, und was wir uns einfach so als Tradition angeeignet haben, ist, dass wir das Wochenende drauf einen Familientrip machen übers Wochenende. Und jetzt haben wir uns Milano als Ziel ausgesucht, haben spontan dann am Mittwoch noch entschieden, dass wir nicht mit dem Auto gehen, weil wir gesagt haben, komm, mit dem Zug, es gibt doch immer wieder jetzt auch ein paar schöne Direktverbindungen von Zürich aus. Wenn wir über Zürich fahren, bist du relativ schnell dann in Mailand und kannst im Zug einfach ein bisschen entspannen. Ich kann was lesen, muss nicht Auto fahren und muss mir keinen Parkplatz in Mailand suchen, was auch eine Herausforderung sein kann, glaube ich. Ja, und dann haben wir den Zug gewählt, und es hat aber auch für mich bedeutet, dass ich meine Läufe nicht so geplant, wie ich wollte, am Wochenende machen kann. Also ich hatte da noch durchaus zwei lange Einheiten. Die eine habe ich dann eben am Freitag gemacht, da komme ich gleich dann. Also unmittelbar bevor wir mit dem Zug gefahren sind, habe ich noch was gemacht. Mhm. Das erzähle ich dann aber gleich im Anschluss nach der Mailand-Geschichte. Und hatte dann auch geplant, nach Mailand, nämlich heute am Montag, was sehr Langes zu machen, um da zu kompensieren. Und dann wäre ich in die Ruhewoche gestartet, die jetzt quasi diese Woche beginnt. Mhm. Aber Mailand hat da so ein bisschen was durcheinander gewürfelt. So, mal ganz kurz der Reihe nach. Also, wir sind Freitag nach Mailand gefahren mit dem Zug. Alles geklappt, wunderbar, tipptopp. Mhm. Sind wirklich pünktlich angekommen. Sind dann in unser Airbnb-Apartment mit Metro und zu Fuß unterwegs gewesen, mitten in Chinatown in Milano. Also auch ein ganz spannendes Viertel.
Okay, ja, Chinatown.
Ja, also wirklich, wirklich, wirklich richtig Chinatown, wenn du da bist. Und da ist halt echt was los, auch abends. Und es ist so circa 2 Kilometer so Richtung Dom. Also kannst dann schön zu Fuß auch ein bisschen. Wir waren eigentlich alles dann zu Fuß unterwegs. Kids haben auch alles mitgemacht. Sind dann, Freitag war es recht spät, da haben wir nicht mehr viel unternommen, weil wir sind erst später am Abend losgekommen. Ich glaube, wir sind erst um 7 Uhr mit dem Zug in Lenzburg gestartet. Weil meine Tochter noch bis 5 Schule hatte und ich eben auch noch einen längeren Lauf hatte vorher und. Von daher waren wir dann Freitag recht spät da und sind dann Montag aber den ganzen Tag in der Stadt unterwegs gewesen, haben schön geshoppt, also meine Mädels haben geshoppt. Ich glaube, ich bin der Einzige, der nichts gekauft hat, also wirklich so. Ich habe es auch nicht geschafft, in einen einzigen Sportladen zu gehen, sonst gehe ich immer so ein paar Trailläden.
Oh, wirklich?
Aber irgendwie keine Chance mehr. Meine Mädels waren so on fire, dass irgendwann auch ich dann auch gesagt habe, so, ich habe auch nicht mehr Bock, jetzt selber in irgendeinen Laden zu gehen. Ich war einfach nur durch.
Aber hast du wenigstens welche gesehen?
Nee, also so in dem Bereich, wo wir unterwegs waren, war jetzt nichts auf dem Weg. Mhm. Aber ich suche mir immer so in Google Maps ein paar coole raus und dann muss man da halt schon, die sind immer so ein bisschen abgelegen. Mhm. Aber es hat einfach nicht gepasst dann einfach. Und es war okay. Du, also mir war's egal, ich habe ja eigentlich alles in dem Sinne, ne? Ja, und dann halt auch lecker gegessen. Dann, was war irgendwie mitgekommen? Es war irgendwie Fashion Week für Mail, keine Ahnung. Also habe das auch nicht gewusst. Ich bin dann jetzt so unterwegs. Mhm. Da habe ich mir natürlich dann gleich gedacht, am Sonntagmorgen, da ziehe ich mal mein feines Hemdchen an, wenn ich dann durch Milano laufe, wenn da schon Fashion Week ist.
Ah, ich habe das Foto gesehen auf Facebook.
War ich dann mit meiner Frau eine Stunde laufen morgens, habe mir eine Route über Strava schnell so 10-Kilometer-Route rausgesucht und dann sind wir schön da durch die Stadt gelaufen. Also Stadtlaufen ist okay, ist einfach ein anderes Laufen, als wenn du so auf die Trail gehst. Aber ich muss sagen, ist irgendwie auch mal schön. Mhm. Und ich habe es auch genossen, auf dem Asphalt zu laufen.
Ja, man kann die Stadt auch schön erkunden die Art.
Genau.
Also es war, auch noch ab und zu, ja.
Das war ganz schön. Aber am Samstag davor noch war auch spannend, als wir dann essen waren. Ich habe ja auch gehofft, dass Italien einen guten Auftakt hat bei der Europameisterschaft. Wenn du schon in Mailand bist und Italien gerade spielt, dann wäre es irgendwie vielleicht nicht so cool, wenn Italien dann gegen Albanien verloren hätte.
Oh ja.
Und das Spiel ging los und 22 Sekunden später war es schon sehr ruhig in Mailand. Da fiel ja das schnellste Tor der EM-Geschichte nach 22 Sekunden und zwar gegen Italien. Hm. Da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, was wird das noch werden? Aber Gott sei Dank haben es die Tifosi noch gedreht und haben das Ding nach Hause gebracht mit 2-1. Von daher waren alle glücklich in Mailand.
Und also die Stimmung muss ja toll gewesen sein, oder?
Vom Fußball her oder was?
Ja,
denke, das hast du nur, ganz ehrlich, das hast du auch nicht so massiv mit. Das hast du sicherlich so in den Partygegenden erlebt oder die ein oder andere Bar war dann dort, wo die Fernseher draußen waren. Aber so Public Viewing habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob es das nicht gibt oder halt einfach nicht in der Innenstadt dort, wo wir waren.
Ja,
aber es ist halt schon, du hast schon ausgelassene Menschen da, die im Italien-Trikot da unterwegs waren und hast halt gemerkt, dass sie halt Aufbruchstimmung und das war sicherlich nett. Nee, aber die Katastrophe, jetzt reden wir hier über Nicht-Trail-Dinge eigentlich, aber...
macht ja nichts, muss auch mal Platz
haben. Ich habe dann auch so ganz neue Dinge gelernt, so als Rookie habe ich viele Sachen das erste Mal gemacht, jetzt am Sonntag dann auch. Und das fing dann an, wir waren dann am Sonntag haben wir extra einen Zug gewählt, 16.10 Uhr zurückzufahren. Die Idee war, dass wir nochmal Stadt genießen, nochmal Café sitzen. Alle Läden haben ja dort auch offen. Einfach so wirklich so dieses Feeling, die Atmosphäre noch ein bisschen aufsaugen. Und dann waren wir so gegen Mittag rum, glaube ich, wieder mitten in der Stadt. Wir waren kurz davor schon am Bahnhof, haben unsere Koffer in so ein Schließfach gegeben oder deponiert und sind dann wieder 2 Kilometer in die Stadt reingefahren. Und während dann meine Mädels am Shoppen waren, checke ich mal meine E-Mails und sehe so eine E-Mail von Trenitalia mit der Info, oh ja, wir streiken jetzt heute und ihr Zug ist gecancelt.
Jo, nur dann.
Und ich habe gedacht, das kann es nicht wahr sein, oder? So nach dem Motto, man hätte das ja schon gewusst oder hätte ja schon informiert vorher. Also ich habe bei der SBB gebucht und ich habe nirgends irgendwo einen Hinweis gekriegt, Achtung, Streikgefahr oder irgendwas. Oh, wow. Ich habe es ja erst am Donnerstag oder Mittwoch auch gebucht.
Ja. Yeah.
Und dann habe ich die SBB angerufen, weil ich zuerst noch naiv der Meinung war, ah jo, dann buche ich halt auf den Zug danach. Weißt du? Weil es waren nicht alle Züge ausgefallen oder man wusste es nicht so genau. Hat die SBB auch gesagt, nee, sorry, können wir nichts machen. Musst du direkt zum Bahnhof und zwar zum Kundenservice von Trenitalia.
Oh.
Dann dachte ich, hey bitte, ich bin jetzt gerade in der Stadt, jetzt habe ich ja extra die Zeit noch, die ich da genießen wollte, jetzt muss ich wieder zum Bahnhof fahren und das dort klären. Okay, habe ich meine Familie verabschiedet, habe gesagt, du, geht ihr noch shoppen, weil wir brauchen jetzt zu viert da irgendwie rumstehen am Bahnhof. Ich fahre schon mal und gucke, ob ich uns irgendwie eine Stunde oder 2 Stunden später nach hinten buchen kann. Und dann komme ich wieder und dann shoppen mal weiter, so nach dem Motto. Mhm. Dann komme ich am Bahnhof an und sehe diese Schlange, wo ich mich anstellen muss. Und
habe gedacht,
Gottes Willen. Und dann habe ich mein Handy gezückt. Hab die Stoppuhr gestartet, ab dem Moment, wo ich mich in die Schlange gestellt habe, gesagt, ich möchte es mal genau wissen, wie lang stehe ich hier in dieser Schlange, bis ich mein Anliegen geklärt habe. So, und das Ende vom Lied war, nach 1:40 kam ich dann an eine Zwischenstation. Also noch nicht fertig. Nach 1:40 kam ich dann zu einem Herren, also wir waren so in Schlange gestanden und sind dann irgendwann zu einem Herrn gekommen, der dann so die Anliegen aufgenommen hat und dann je nachdem hast du ein Ticket bekommen, wo du dann nochmal am Schalter musstest. Mhm. Aber um überhaupt zum Schalter zu kommen, musstest du erstmal eine Stunde 40 anstehen. Also du kamst gar nicht rein, du kamst nicht an dem Typen vorbei. Okay, dann habe ich das Ticket bekommen und dann nochmal eine Stunde später, also 2:40 war dann auf meiner Uhr gestanden, hatte ich endlich Kontakt mit einem netten Herrn von Trenitalia, der mir dann sehr schnell erklärt hat, es gibt keine Züge mehr dazu. Das kann okay, nicht wahr steht 2:40 für diese Information, das ist super. Ich habe gedacht, es gibt eine Lösung irgendwie, ja, dass du irgendwie rauskommst. Oder
der hat einfach nur gesagt, dass
es gibt keine Chance, Züge mehr. Fertig. Keine Chance. Also ich glaube, die wissen auch nicht, welcher Zug bestreikt wird. Die haben wie keine Infos gehabt. Das war ganz schlechte Kommunikation. Es war überhaupt nicht klar, welcher Zug geht, welcher geht nicht. Dann bin ich da raus und habe gedacht, Alter, was machst du? Es ist Sonntag, meine Kinder haben morgen Schule.
Ja, klar.
Meine Frau arbeitet, ich arbeite. Irgendwie jetzt nochmal eine Übernachtung, da ist irgendwie keine Option. Was tun? Und dann habe ich gesagt, okay, bist schlau, gehst mal zu Sixt. Bin ich zum Sixt-Schalter, gesagt, hey, kann ich einen Mietwagen bei euch buchen? Mhm. Lacht er mich an, meinst du? Nee, sind keine mehr da.
Auf die Idee kamen andere, ne?
Bitte, es darf nicht wahr sein. Dann zum nächsten Autovermieter, irgendein italienischer Autovermieter, auch nö, keine Chance. Oh, Alter, das darf nicht wahr sein. Wie kommst du hier raus? Da habe ich die SBB wieder angerufen. Da sagt der SBB, was mache ich? Gib mir Alternativen. Ja. Dann sagt er, es sind nicht alle Linien bestreikt. Dann haben sie mir gesagt, die und die, da können sie jetzt über den Flughafen fahren mit so einem kleinen Regionalzug und da dann umsteigen und darüber. Und dann habe ich gesagt, hey, schickt mir die Verbindung auf meine E-Mail, weil ich kann das mir jetzt nicht irgendwo merken. Mhm. Dann habe ich ihnen meine E-Mail gegeben und haben sie mir geschickt. Okay. Und dann bin ich zum Schalter, gesehen, super, der Zug ist nicht gecancelt. Mhm. Zack, 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 am Schalter gebucht. Habe ich 4 Tickets gekauft. Drehe mich um, gehe zu meiner Familie, schaue wieder auf die Tafel, was steht da?
Cancelt. Nein.
Ich so, super. Jetzt habe ich das nächste Zugticket in vierfacher Ausführung und das Ding wurde mir gerade von meiner Nase gecancelt. Da habe ich noch eine Option gehabt, die habe ich genommen, wurde auch gecancelt. Da habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt habe ich dreimal
Zugticket gekauft.
Natürlich, für unterschiedlich. Wir mussten raus, wir wollten irgendwie raus. Und das würde ich dann, das reiche ich ein jetzt dann. Also, aber Fakt ist, nach 3x4 Tickets habe ich dann gesagt, so jetzt Schluss. Und meine Frau meinte dann auch so, hey, lass uns mit dem Taxi über die Grenze fahren. Und ich so, jo, jetzt ein Taxi aus Mailand in die Schweiz, das ist auch schon sehr geil.
Ja, das
ne?
ist dann schon, ja.
Ja, okay, haben wir einen Uber gerufen. Ich bin ja auch noch nicht so der Uber-Experte dabei. Okay, und dann let's check. Uber-App habe ich installiert gehabt. Mhm. Haben wir einen Uber geholt und haben uns dann, der durfte uns nicht über die Grenze fahren, weil die keine Konzession für die Schweiz haben.
Okay, ja klar.
Und dann hat er uns nach Como gefahren, weil da ein Bahnhof war. Und dann haben wir gehofft, dass wir von dem, der ist ja direkt Como und Chiasso, das sind ja genau die Grenzorte, sind ja relativ dicht zusammen, dass wir dann rüberkommen, weil es ist ja nur gestreikt worden in Italien. Das heißt, alle Zugverbindungen innerhalb der Schweiz haben sie versucht aufrechtzuerhalten. Ne? Mhm. Also die Züge haben auch in Chiasso gestoppt, die sonst nach Mailand durchgefahren werden. Weil da übernimmt ja das italienische Zugpersonal. Mhm. Okay, dann sind wir da in Como angekommen und dann, okay, da alle Züge schon wieder heillos Verspätung, unglaublich überhaupt fahren. Und wir so, hey, okay, jetzt rufen wir uns nochmal ein Taxi, was uns über die Grenze fährt. Dann haben wir ein Taxi dort irgendwie schwer ergattert. Der hat uns dann gesagt, ich habe da und da schon eine Reservierung, Grenze mit Stau, das schaffe ich nicht, aber ich kann euch nicht über die Grenze fahren.
Aber bis zur Grenze,
Aber ich kann euch bis zur Grenze fahren und da könnt ihr locker rüberlaufen, direkt hinter der Grenze ist der Bahnhof. So, alles klar, machen wir. Da hat er uns zur Grenze gefahren. Weißt du, dann wir mit unserem Gepäck über die Grenze marschiert zu Fuß. Aber ich kam mir vor, auch noch nie erlebt.
Stell mir gerade dieses Bild vor.
Ja, und dann rüber, dann war mein Chiasso, dann haben wir schon gejubelt. Yeah! Und dann stand da auch direkt ein Zug. Dann sind wir da rein, natürlich überfüllt. Dann saßen wir irgendwo im Gang oder irgendwo. Dann ist der Zug gestartet. Dann kam schon die Durchsage, hey, wir sind überfüllt. Und dann Lugano steht ein Extrazug bereit mit Sitzplätzen. Müsse man umsteigen. Jetzt haben wir da den taktischen Fehler gemacht. Wir sind so nett gewesen und sind ausgestiegen in diesen Extrazug mit einer anderen Passagierin, die wir da kennengelernt haben. Hat sich dann gezeigt, dass wir wahrscheinlich zu den ganz wenigen gehört haben, die das gemacht haben, weil die meisten sind sitzen geblieben. Und die sind tatsächlich dann aber auch durch den Tunnel gefahren, weil die Gefahr ist ja immer, dass wenn der überbelegt ist, dann fahren die Züge nicht durch den Gotthardtunnel, aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Und wir waren dann in dem Ersatzzug, der 2 Minuten hinter dem EC gefahren ist, aber damit haben wir alle Anschlüsse verpasst. Also Ergebnis war, wir sind in Arth-Goldau angekommen und mussten dort dann eine halbe Stunde warten, bis dann unser Zug kam, mit dem wir dann nach Immensee gefahren sind, eine Station, da dann mit einem Bus, sind wir mit einem Bus nach Rotkreuz gefahren und da haben wir dann den Zug gehabt, der dann direkt nach Lenzburg gefahren ist. Und das Ende vom Lied ist, wir waren irgendwie Mitternacht zu Hause. Also,
oh Gott.
Ey, eine Gott, oh Odyssee. Gott. Jetzt im Nachgang kann ich lachen, aber ich war...
Ja, der war wahrscheinlich nicht zum Lachen, ja klar.
Nein, irgendwo und hey, was ich an Uber-Kosten, Taxikosten, ey, das ist schon mal geil, mit dem Uber mal quasi an die Grenze fahren.
Das würde mich schon mal interessieren, was kostet der Uber von Mailand an die Grenze?
Nach Como, also ist ja nicht ganz Grenze gewesen, war 220 Stutz.
Oh, es geht aber noch.
Ja, und es war nagelneuer 5er BMW Limousine, so richtig Black Uber. Also zumindest haben wir uns da einmal gut gefühlt in dem Moment. Und lustig war auch, Igor, unser Fahrer, hat halt kein Wort Englisch gesprochen. Oh. Und aber Google Live Translate hat uns super geholfen. Wir haben die ganze Zeit über unsere Google-App miteinander geredet. Weil ich habe ihn gefragt, ob er uns über die Grenze noch fahren kann. Dann hat er mir erklärt, warum das nicht geht. Dann haben wir Optionen ausgelost, wie das irgendwie gehen könnte. Dann haben hin und her diskutiert. Alles über unsere neuen Technologien. War spannend.
Ich stelle also, mir gerade
viel Neues vor. Ausprobiert. Uber gefahren, Google Live Translate ausprobiert.
Mega cool.
Also von daher.
Ich stelle mir gerade live vor, wie ihr mit der 5er Limousine vorfahrt an die Grenze, euer Gepäck auslädt und dann zu Fuß drüber geht.
Das und dann hätten wir uns 100% gefilzt. Und das hätten sie mal lieber nicht getan. Aber haben sie nicht getan, Gott sei Dank. Weil was meine Mädels geshoppt haben, ich weiß nicht, ob wir da safe waren. Aber hey, also jetzt aber wieder back to Trailrunning.
Ja,
das definitiv. Ist jetzt für aber jetzt können all die wieder einschalten, die sich jetzt gerade ausgeklinkt haben.
Die Geschichte war es aber wert, definitiv.
Ja,
genau.
Ja, ich repetiere mal gerade direkt so mein Training, glaube ich, nochmal.
Ah, klar, also, ja, mach doch.
Ohne jetzt auf den Swiss Canyon einzugehen, ich glaube, den machen wir dann gleich im Anschluss separat, ne, gemeinsam. Wir haben ja das letzte Mal aufgenommen, das war die Woche vor dem Swiss Canyon. Und ich habe ja gesagt, dass ich da noch voll in der Intensivwoche bin und das habe ich dann auch durchgezogen. Das heißt, ich habe vor dem Swiss Canyon meine Steady-State-Intervalle gemacht, 2x20 Minuten, insgesamt so 1 Stunde 30 Läufe, zwei Stück. Und habe da also wirklich keine Rücksicht genommen auf dem Swiss Canyon. Mein Fokus war, Swiss Canyon ist dann quasi der Ersatz für meinen langen Lauf, den ich eh geplant hätte am Wochenende, was ja dann auch ein längerer Lauf war. Und bin dementsprechend jetzt nicht wirklich getapert, aber war trotzdem fit genug für den Swiss Canyon. Also es hat recht gut funktioniert. Da habe ich mir noch mal ein bisschen gegeben. Und die Woche drauf habe ich dann tatsächlich, da habe ich fälschlicherweise gesagt, da rutsche ich dann in die Ruhewoche. Das war aber noch gar nicht so. Ich habe dann noch mal so eine Intensitätswoche geplant gehabt. Die habe ich aber jetzt schon, sie ist nicht mehr ganz so intensiv gewesen, sage ich mal, weil ich eben so ein bisschen jetzt auch an die Gegebenheiten anpassen musste. Jetzt nicht das Swiss Canyon, das war nicht das Problem. Ich habe direkt am Montag einmal 30 Minuten Steady State gemacht, am Mittwoch einmal 30 Minuten Steady State gemacht, dann nochmal ein lockerer Stünder und eben dann am Freitag auch nochmal einen 4-Stunden-Lauf gemacht vor Mailand. Also da habe ich nochmal versucht, Intensität zu schaffen, aber eigentlich hätte ich noch einen langen Lauf gehabt am Wochenende, aber mit Mailand war das halt A nicht möglich. Und ich wollte ihn dann heute nachholen. Ich hatte schon alles deponiert im Büro, wollte heute schön ins Büro laufen morgens.
Okay.
Aber nachdem wir gestern um 12 heimgekommen sind und bis wir ausgepackt hatten und dann ins Bett, dann habe ich gesagt, und dann heute um 4 Uhr aufstehen und ins Büro joggen. Und deswegen bin ich stattdessen mit dem Fahrrad gefahren und habe dann gesagt, komm, schön 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Hast ja auch ein bisschen was Längeres gemacht.
Absolut, ja.
Und habe so versucht, so ein bisschen halt mit den Gegebenheiten umzugehen, was eben machbar ist. Eben nichts machen war auch keine Option, aber irgendwie die 4 Stunden hin ins Büro joggen ging auch nicht. Ja, und jetzt ist eben der Zeitpunkt, wo ich jetzt in die Ruhewoche gehe. Jetzt werde ich ein bisschen entspannen. Die Woche, in Anführungszeichen, am Wochenende kommt auch schon wieder ein längerer Lauf, aber für jetzt.
Also entspannen heißt bei dir jetzt konkret, was ist geplant?
Konkret ist geplant, Recovery-Lauf morgen oder auf dem Rad, dann am Mittwoch nochmal Recovery, also Zone 1 ganz locker. Dann am Donnerstag werde ich einen 1,5-Stunden-Lauf in der Zone 2 machen und am Freitag, bevor ich nach Deutschland fahre, zur Firmung meiner Paten, wie sagt man, nicht Patentochter, wie nennt man es? Also ich bin Götti. Kind. Ja, das so ein Patenkind, ja. Genau. Götti, jetzt habe ich den Schweizer Begriff. Werde ich nochmal einen 3-Stunden-Lauf mit 2x20 Minuten Steady State machen. Also es ist nicht nichts, aber jetzt die nächsten Tage sind einfach deutlich nicht so weniger Belastung. Ja, genau, das ist so der Plan, sage ich jetzt mal. Und ich habe es schon mal angedeutet, vor Mailand habe ich noch einen schönen langen Lauf gemacht. Da bin ich spontan nach Stoß gefahren.
Ich habe es gesehen, erstaunt habe ich den Strava-Post gesehen und mir denke, hui, wo war er denn unterwegs?
Ja, ich hatte mal Lust wieder so richtig auf richtige Berge, sage ich mal, und auch mit Stecken jetzt laufen, weil jetzt war Swiss Canyon mal vorbei, weil das sind ja keine richtigen, also nicht wirklich hochalpin da, wo wir unterwegs waren. Zur Strecke kommen wir ja dann gleich noch. Und es hat zwar geregnet und es war so ein bisschen, es war schwül und so ein Regen, also es war irgendwie, es gab schon bessere Bedingungen, aber hinten raus wurde das Wetter dann doch nochmal ganz gut. Aber es war natürlich auch extrem rutschig und matschig immer wieder. Also erstmal dann, ich bin wirklich von ganz unten gestartet, also ich bin nicht mit der Bahn hochgefahren, sondern bin wirklich unten direkt hoch und das ist, war ein schön knackiger Anstieg, den man da schön im Wald nach oben schlängelt, der macht Spaß. Dann kommt so ein Stück, wo du auf einer geteerten Zufahrtsstraße hochläufst. Das ist dann so weniger cool. Also da hast du so 1-2 Kilometer. Und dann bist du halt in Stoß selber drin im Dorf. Und dann bin ich halt hoch Richtung Fronalbstock. Und da war es dann schon auf den Wiesen immer mal wieder richtig muddy, wo du echt gucken musst. Und ja, es war, als ich dann oben war im Fronalbstock, es war recht wenig los. Das fand ich eben cool. Deswegen habe ich auch den Tag gewählt, weil ich wusste, heute ist nicht ganz so schön, hast nicht so viele Touristen da oben, weil sonst bist du ständig am Ausweichen, weil es ist ziemlich überlaufen da oben, der Gratweg.
Ja, klar, ja.
Und sowas aber hatten wir den Weg fast für sich allein. Es hat so ein paar vereinzelte Touristen gehabt und dann konnte ich da wirklich schön den ganzen Grat danach laufen. War richtig schön, ist jetzt nicht besonders technisch, aber es geht halt schon hoch und runter. Und dann hinten, ich weiß gar nicht, wie der letzte Berg heißt, wo man dann ist, da geht auch nochmal ein Sessellift hoch. Und da bin ich dann runter und da war es echt so rutschig, dass ich mich echt zweimal lang gemacht habe. Also auf Matsch einmal, also auf einer Wiese, hat es mir die Füße weggezogen, da saß ich dann so halb im Matsch. Und das andere Mal auf einem Stein, allerdings, der auch matschig war und alles. Und da bin ich dann mal so richtig, hat es mich mal richtig hingelegt noch. Aber Gott sei Dank nicht wehgetan, einfach ein bisschen matschig gewesen. Ja, und dann wieder schön runter und unten habe ich ein bisschen Tempo rausgenommen, weil es mir echt, ich hatte Respekt vor dem, dass ich da jetzt irgendwie noch ausrutsche, wenn es so nass ist. Ja, aber dann war es entspannt. Am Ende war es, was hatte ich, 4 Stunden, 5 Minuten, 22 Kilometer, das ist jetzt nicht die Welt und 1600 Höhenmeter oder so. Aber war schön und ich habe mal 2 Tage später mal wieder Muskelkater gehabt vom Downhill. Das habe ich dann gemerkt wieder. Also das war jetzt mal wieder eine gute Adaption, die ich da gemacht habe.
Oh, sehr schön.
Ja, das war so ein bisschen mein Rückblick und wie gesagt, jetzt Ruhewoche und dann geht es nochmal in den letzten Block mit längeren Einheiten vom Eiger. Ja, was hast du denn so gemacht, bevor wir zum Swiss Canyon kommen?
Boah, nicht viel. nein. Tatsächlich die Woche vor dem Swiss Canyon, ich habe gerade mal so nachgeschaut, die war relativ wenig geprägt vom Laufen, was aber zum großen Teil der Tatsache geschuldet war, dass ich einfach beruflich ziemlich eingespannt war in der Woche und dann auch so die Randzeiten nutzen musste fürs Training und dann halt wirklich meist aufs Velo gestiegen bin, respektive dann hier zu Hause gefahren bin, oder was aber eigentlich gar nicht so schlecht war, weil das Wochenende davor habe ich relativ intensiv noch 2 Läufe gehabt, die etwas länger waren, also komme ich auch so auf 50 Kilometer fast. Also es war jetzt auch nichts in dieser Woche, aber gerade die Woche vor dem Swiss Canyon dann doch relativ geprägt von wenig Laufen und mehr Velo fahren. Aber gut, darf auch mal sein. Hat ganz gut getan, glaube ich, denn die Woche darauf war es dann natürlich intensiver mit dem Swiss Canyon. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es auch ein Trainingslauf war. Für mich, für dich ja, glaube ich, auch. Und
auf jeden Fall, ja.
So bin ich dann auf doch letzte Woche auf meine 126 Kilometer gekommen mit fast 4400 Höhenmetern. Das war so das erklärte Ziel eigentlich. Eigentlich habe ich es übertroffen, weil mein Ziel wäre 100 Kilometer pro Woche. Und mit 126 bin ich deutlich drüber, aber ich habe mich gut gefühlt. Es ist auch am Wochenende gut gelaufen. Gestern auch nochmal einen längeren Lauf gehabt, wo ich mir dachte, ja, könnte vielleicht ein bisschen zu viel werden, aber war perfekt eigentlich. Ja, von daher, so das war mal die Recap von den letzten zwei Wochen.
Na cool. Und fühlst du dich gut oder bist du irgendwie müde? Oder?
Top. Ich fühle mich echt top. Ich habe mir so gedacht, ich war heute tatsächlich mit dem Velo unterwegs. Ich habe mich so richtig gut gefühlt. Von daher, ich will es jetzt nicht verschreien, weil meistens kommt noch so ein Hoch, das bin ich gewohnt, kommt auch wieder ein Tief. Ich weiß, dass wir jetzt die, auch wenn ich meine Herzfrequenzvariabilität ansehe, dann weiß ich, die geht jetzt wieder etwas nach unten. Das ist so ein Rhythmus, den ich da beobachten kann, tatsächlich jetzt seit geraumer Zeit schon. Und dann weiß ich, da wird so ein Down kommen, aber wird wohl genauso ausgehen bis zum Eiger. Das sind jetzt noch 5 Wochen, von daher sieht gut aus im Moment. Doch, doch. Okay. Für mich eigentlich top.
Aber schon eine krasse Steigerung. Wie viele Kilometer bist du gelaufen? 140?
126.
126 in der Woche von in der Canyon-Woche.
Mhm, ja. Gut, der Swiss Canyon hat natürlich reingehauen, gell, mit den 52 Kilometern. Das war nochmal. Ja. Aber der lief natürlich erstaunlich gut. Also ich will jetzt da nicht vorne weggreifen, aber ich war richtig top zufrieden, als ich da ankam. Ja. Und eben bin ja am Sonntag dann gleich wieder auf die Trails und habe mich da auch sehr, sehr gut gefühlt. Also hätte ich sicherlich nicht gemacht, wenn ich jetzt irgendwie was gespürt hätte. Du weißt ja, ich bin da sehr, sehr vorsichtig geworden, was Verletzungen angeht. Von daher habe mich selber gewundert und auch selbst so immer wieder hinterfragt während des Laufens, ist das jetzt klug, was ich da mache? Ist das gut? Aber ja, da habe ich einfach auf den Körper gehört und immer gedacht, dem geht's gut, der fühlt sich gut, da zwickt nichts, da weißt, du kennst das ja, ne? Du fühlst einfach, das passt. Und so ging es mir in dieser Woche, definitiv.
Okay, krass.
Genau, und nicht dann Samstag hatten wir ja Follow the Locals von den Trail Maniacs. Das ist ja so ein Format, wo die lokalen Crews, in dem Fall die Crew Aargau, die ich ja mit Paddy und Erik zusammen leiten darf, einladen, Trail Maniacs-Mitglieder, um die lokalen Trails kennenzulernen. Und Paddy hat sich da einen Trail ausgesucht oder der in Villingen startete, hier bei uns im Aargau. Ja, und dann über 24 Kilometer und knapp 1000 Höhenmeter sich so dahin schlängelte über verschiedene Spitzen, den Gugelen zum Beispiel oder auch den Gründhübel, schlussendlich auf den Geisberg. Ich glaube, das ist so der höchste Punkt dort an der Stelle, mit auch einer sehr schönen Aussicht von da oben. Dann hat so was Swiss Canyon-mäßiges. Wenn wir dann unten vorbeigelaufen sind, habe ich dann gesehen, der Grat sieht fast schon so aus wie Swiss Canyon. Natürlich sehr, sehr viel kleiner, aber es kam so wieder Erinnerungen hoch.
Ja, okay.
Ja,
also lohnt sehr, sehr sich schön. Die Strecke, um mal abzulaufen, oder?
Ja, ich denke schon. Also es sind halt Jura-Trails. Es geht nie richtig steil nach oben, es wird nie richtig technisch, aber es ist irgendwo immer so dazwischen.
Bei Jura-Trails finde ich schon technisch zum Teil. Also gerade
zum Beispiel?
Also wenn ich so den Chestenberg sehe, wenn du auf dem Grat auf dem Höhenweg läufst oder dem Aargauer Weg, dann ist es schon sehr verblockt und
okay, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig technisch. Ja, klar.
Also du rennst den Chestenberg Vollgas. Nee, der ist den Höhenweg.
Eigentlich schon.
Ah, oh, komm.
Also, okay. Du weißt doch selber, wenn wir da unterwegs waren. Ja, okay. Also ich finde jetzt nicht so wahnsinnig technisch. Okay, die Lägern zum Beispiel ist ein anderes Thema, ja klar, da oben. Aber ja, na gut, aber sie machen Spaß, also, die Trails,
Läger finde ich weniger technisch als in Chestenberg.
Echt? War
spannend, ja, okay.
Ah, ist interessant.
Ja, okay.
So ist die Sicht.
Also ich spreche nicht auf den Wegen daneben, sondern wirklich über den Kamm, ne?
Am Chestenberg.
Ja. Ja, okay, ja, spannend. Spannend, hat jeder so eine andere Sicht drauf, ja. Okay.
Interessant, ja. Okay. Ja, also so ungefähr muss man sich's vorstellen, oder? Es gibt dann, am Schluss gab es dann zurück einen längeren Trail. Ich glaube, wie hat er den genannt? Geistrail, glaube ich. Geißentrail. Der war mega interessant, weil er so auf dem Schräghang entlang lief und man eigentlich immer so ein bisschen gegen die Schräge lief und man aufpassen musste. Und da ist dann auch tatsächlich passiert, da bin ich dann auf Wurzeln getreten und diese Wurzeln sind weggebrochen und ich bin so den so halb den Hang runtergerutscht. Mhm. Ja, dementsprechend hat dann die Hose wieder ausgesehen.
Ah, bist gestürzt doch, okay.
Ja, gestürzt, würde ich jetzt nicht sagen, ausgerutscht, aber es hat
genau. Wenn die Hose nass war, bist du hingefallen. Okay, cool.
Ja, war mega schön. Und zum Schluss gab es dann natürlich noch ein Barbecue.
Wetter hat ja gepasst, oder?
Hey, sowas von, das ist ja unglaublich gewesen. Es hat den ganzen Morgen so richtig runtergelassen. Ich bin um fünf aufgestanden und hat es draußen gegossen und ich habe mir gedacht, oh Gott, das wird extrem schlimm werden. Und pünktlich um 9:30 ist die Sonne rausgekommen.
Ach super.
Perfekt.
Na cool.
Perfektes Wetter.
Sehr gut.
Ja, das war das Wochenende, war noch schön und gestern habe ich dann tatsächlich noch ein Slow-Up mit eingeschoben. Du kennst das Format, ja, ne? Mhm. Slow-Up. Slow-Up, für die es noch nicht kennen, ist so typisch Schweizer Events. Und die sehen so aus, dass bestimmte Straßen für den Straßenverkehr, den motorisierten Verkehr, gesperrt werden. Und an einem Sonntag dann nur für, andere Fortbewegungsmittel.
Fahrrad, Inlineskates, whatever.
Jogging, also was immer man machen möchte, aber die Straße steht einfach dann dem Langsamverkehr zur Verfügung. Und am Sonntag fand dieses Event am Hochrheingebiet statt. Das heißt, es ging unterhalb von Frick dann los, ging nach Laufenburg. Laufenburg ging es dann über die Grenze und das Besondere an dem Slow-Up war, der ging dann auf der deutschen Seite tatsächlich weiter. Das heißt, auf der deutschen Seite waren dann auch Straßen gesperrt von Laufenburg bis nach Bad Säckingen. Bad Säckingen, die Innenstadt, war dann natürlich voll mit Velofahrern dort. Es war unglaublich, was da los war. Also ein richtiges Happening. Ja, nice. Da gab es dann auch das obligatorische Spaghetti-Eis für meinen Sohn, der ist mit mir da mitgefahren mit dem Rennvelo und der hat so richtig Gas gegeben. Der hat teilweise dann 30er Schnitt auf der Geraden und der da rausgehauen und gedacht, wow, Wahnsinn, wenn der so weitermacht, dann...
Ja, ist schön. Das ist cool, wenn man das so sieht. Ne?
War mega cool. Schön. Und am Abend habe ich dann doch noch ein Läufchen nachgeschoben, weil ich mir gedacht habe, so ganz ohne Laufen geht es ja dann doch nicht. Ja. Aber noch cool. Okay. Bestimmt schöner, als irgendwo am Bahnhof zu stehen und auf Tickets zu warten.
Ja, anders.
Oh Gott.
Da muss man das mit sich in sich reine kommen. Das Zen-Training konnte ich doch nicht ausprobieren.
Ja, man muss das Positive draus ziehen. Ne? Resilienz.
Ja, hey. Also das habe ich mir aber tatsächlich in der Schlange auch gedacht. Also ich habe auch da war von mir ein Pärchen, mit dem habe ich mich dann unterhalten. Und dann haben wir erst ein bisschen diskutiert und dann haben wir eigentlich alle uns committed darauf, hey, können wir es ändern? Nein, so why worry? Huh? Also ja, das ist so. Und dann war es auch okay irgendwie. Was willst du machen?
Ja, klar.
Sich ärgern, macht es nicht einfacher, macht es eher schlimmer. Mach's Beste draus. Ja, was halt immer das Beste dann noch ist. Aber sagen wir, es gibt andere, die da, es sind echt Tränen geflossen, es sind Leute ausgeflippt, es sind fast Schlägereien gegeben. Also es ist jetzt nicht so, also da waren viele wirklich der Verzweiflung da. Also die haben dann aus dem Tunnel auch nicht rausgefunden. Also es ist schon ganz spannend gewesen.
Ja, gut,
auch so soziopsychologisch mal zu beobachten, was dann so in Menschen unter Drucksituationen passiert und wie der ein oder andere dann zu einem richtigen Arschloch mutiert. Also spannend.
Gut, dass deine Kinder nicht dabei waren. Ich halte meine immer fern von sowas. Gut, jetzt sind sie etwas älter, aber als sie noch jünger waren, hätte ich da schon Sorgen gehabt bei solchen Events oder bei solchen...
Ja, was willst du machen? Irgendwie müssen wir heim. Ich kann sie ja nicht irgendwie draußen
parken. Nein, ich meine jetzt, wenn du sie mitnimmst, dann natürlich so zu solchen... Also, wenn sie dann dort vor Ort sind, wo diese...
Schlägereien
stattfinden.
Ja, natürlich, da würde ich mich dann auch wegbewegen.
Ja, genau.
Ja, aber okay, nochmal zurück auf dein Training. Das heißt, bist jetzt ja gut im Saft. So, wie geht's jetzt weiter? Weil wir haben jetzt noch wie viele Wochen bis zum
Eiger?
Fünf Wochen.
Ja, yeah, ich werde noch eine Ruhewoche dazwischen schieben.
Jetzt machst du jetzt oder wann machst du?
bin ich mir noch nicht so sicher. Ich wollte sie eigentlich diese Woche machen, aber ich fühle mich im Moment so stark und so gut, dass ich mir irgendwie, ich will es nicht. Ich werde die wahrscheinlich nächste Woche machen, weil ich die Woche wirklich ein gutes Feeling habe. Also es fühlt sich einfach alles top an und diesen Moment möchte ich jetzt mitnehmen einfach.
Ja, klar. Also eine Ruhewoche, ganz ehrlich, solltest dich schon kaputt fühlen, wenn du reingehst.
Eben, ja.
Sonst hast du dich irgendwie nicht richtig verausgabt oder irgendwas.
Also das mag jetzt komisch klingen nach 126 Kilometern in der Woche, aber ich fühle mich wirklich total stark im Moment. Und auch psychisch ist vielleicht auch ein Faktor noch. Psychisch fühle ich mich relativ stark. Und den Moment, den möchte
das
ich mitnehmen.
Das müssen wir aber nochmal analysieren, weil wir genau vor 2 Wochen genau das Gegenteil hatten. Ne? Mhm. Genau vor 2 Wochen sind wir hier gesessen und du warst eigentlich ziemlich pisst über deine Leistung der letzten Trainingsläufe. Da war so ein Dip. Da war so ein verdammt, da war keine Kraft in den Beinen. Mein Puls ging gar nicht mehr nach oben. Ich bin nicht hinterhergekommen, habe mich unwohl gefühlt. Es hat mich gestresst. Ich erinnere mich noch an die Diskussion, die wir geführt haben. Stichwort Übertraining. Ja, nein, aufpassen. Und jetzt sitzen wir 2 Wochen später da und man könnte das Gefühl haben, du holst gerade die Sterne vom Himmel. Also was ist da passiert?
Das ist eine gute Frage tatsächlich, aber vielleicht auch die Woche, wo eben mal kein Lauf stattfand, oder? Die Woche vor dem Swiss Canyon. Vielleicht war das genauso.
Das heißt, kein Lauf, du hast nicht trainiert, oder was meinst du
mit? Doch schon, aber eben, ich bin mit Velo gefahren eben, wie ich erzählt habe. Ich bin fast die ganze Woche mit dem Velo unterwegs gewesen und bin nicht gelaufen. Mhm. Das Wochenende davor relativ intensiv noch, tatsächlich mit Samstag und Freitag und Samstag, glaube ich, waren die beiden längeren Läufe, die ich gemacht habe. Und dann notgedrungen aus der beruflichen Situation heraus ging es einfach nicht anders, dass ich konnte nicht laufen gehen, das hat der Zeit einfach nicht gepasst. Und dann natürlich noch jede Menge Meetings am Abend.
Aber was sage ich immer, ne? So dieses Velofahren kann Wunder wirken. Ich liebe das zwischendurch.
Ja,
das ist ein schöner Ausgleich. Du trainierst trotzdem, aber du entlastest auch mal deine Laufmuskulatur. Also vielleicht. Oder hat dir das auch wieder die Freude dann zurückgebracht? Weil Fahrradfahren ist ja etwas, wo du ja auch mit Leidenschaft machst.
Ja,
hast du ja schon vor dem Laufen gemacht. Du bist ja eher Radfahrer gewesen oder Mountainbike-Fahrer, oder? Kann man sagen.
Sogar, ja.
Das war ja eher so dein Start in die Sportwelt, war ja Mountainbiken. Mhm. Ich erinnere mich an die Geschichte, wo du dich bei dem Rennen angemeldet hast, wo du dann auf die Welt gekommen bist.
Oh Gott, ja.
Ah, cool.
Ja, tatsächlich, da komme ich her und ich glaube fast, dass so ein bisschen Abstand auch von etwas, was man absolut mit Leidenschaft macht, und das Laufen ist meine Leidenschaft, aber es kann manchmal vielleicht dann auch zu viel werden und dann so ein bisschen Abstand nehmen von den Dingen tut vielleicht ab und zu gut.
Ich erinnere dich das nächste Mal dran, Christian.
Bitte, ja. Ich bitte darum.
Ja, super. Also das heißt, eine Woche jetzt nochmal intensiv, und intensiv heißt dann viel Höhenmeter, viel Zeit auf dem Bein, oder
wie
gestaltest du das?
Also das ist etwas, worauf ich jetzt wieder den Fokus, oder worauf ich den Fokus lege ja überhaupt, und jetzt in der Woche nochmal verstärkt. Ich möchte ja am Freitag sowas Ähnliches machen, was du letzte Woche Freitag gemacht hast, mit vielen Höhenmetern, um da nochmal auch mehr Sicherheit zu bekommen, oder?
Okay.
Das liegt jetzt sicherlich der Fokus.
Ja. Also Rigi, genau. Stoß, großer Mythen, was weiß ich.
Ja, tatsächlich möchte ich mir eigentlich die Strecke vom Eiger anschauen, und zwar die andere Seite. Also nicht die Seite, die ich kenne, die vom 50er, sondern die gegenüberliegende Seite von Burg Launen nach oben, wo ich so einen Teil laufen möchte davon. Die Pläne sind noch nicht konkret, aber ich habe mir es heute zumindest schon mal rausgesucht und mal geschaut, was da so geht.
Gehst du allein?
Ja.
Nice.
Das wird so die Woche laufen, und dann denke ich, werde ich nächste Woche auch wieder eine Velo-Woche dazwischen schieben.
Was dann hast du die Woche drauf, oder was meinst du mit
Velo-Woche? Die Woche drauf, ja.
Das wäre dann die Ruhewoche, oder?
Genau.
Okay.
Genau.
Vielleicht schön.
Ein, zwei Läufen oder so.
Cool.
Bin gespannt.
Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Swiss Canyon jetzt, oder?
Lass mich überlegen. Ja.
Na, kommt gut. Also der Swiss Canyon, hey, war ein spannendes Erlebnis. Also
vielleicht da noch mal. Ist es doch immer, also klar.
Wie meinst du?
Wenn wir zwei unterwegs sind, ist es doch immer spannend. Kommen wir jetzt mal ehrlich. Natürlich. Ja, na also.
Natürlich, natürlich. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu den Stats, also zumindest was meine Uhr ausgespuckt hat. Wir haben festgestellt, wir sind ziemlich ähnlich von den Stats. Mhm. Also nochmal kurz zur Orientierung. Das ist ein Lauf in der Nähe von Yverdon im Jura. Wir gehen auf den Creux de Vin hoch, laufen da eine Runde und dann mehr oder weniger noch so ein paar Loops wieder zurück nach Cuvée, wo der Start und Ziel ist. Ich hatte am Ende auf der Uhr 52,8 Kilometer und knapp 1953 Höhenmeter. Also nicht das, was eigentlich angegeben ist. Man spricht von, gut, die 52,8, das ist angegeben. 52,7 oder was sie geschrieben haben.
52,7, ja.
Ja, genau. Aber die Höhenmeter far not, was angegeben ist. Also was waren die offiziellen Höhenmeter?
2632.
Ja, genau. Und jeder hat auf der Uhr unter 2000. Ja, ja. Also irgendwo, das verstehe ich immer nicht. Ey, gib doch die richtigen Sets an. Die Strecke habt ihr nicht geändert. Der Berg ist nicht geschrumpft. Da sind noch nicht so viele Leute rüber, dass der jetzt ein paar Zentimeter niedriger ist. Und ich finde 700 Höhenmeter Unterschied ist schon...
Ist eine Hausnummer, ne?
Ist ja fast wie Spring Energy mit seinen GS. Also... Das finde ich, ich finde, man richtet sich ja auch danach und stellt sich drauf ein und plant dann aufgrund der Stats.
Ja.
Und das ist schon, dann plane ich anders, wenn ich, da bin ich auch froh, dass ich keine Stecken hatte.
Ich war froh, Musi. Ich war wirklich froh. Aber ein anderes Thema. Nein, aber du hast natürlich recht. Ich meine, die 600 Höhenmeter oder 700, das spielt doch wirklich keine Rolle. Also ich wäre auch so gelaufen.
Ja, ja.
Hätte ich vorher gewusst, der hätte nur 2000.
Ja, aber ich meine, du planst ja, wenn du dann kalkulierst, wie lange bin ich unterwegs und bei wie viel Höhenmeter, dann hast du wie eine grobe Rechnung und das geht dann nicht auf. Also anders gesagt, es ist, ja, ich sag, du bereitest dich anders vor, wenn du das als A-Lauf nimmst, wenn du die richtigen Werte hast.
Ja.
Aber gut, es ist, wie es ist. Top organisiert, also das mal vorneweg. Also wirklich, super professionell aufgezogen.
Absolut, ja.
So, wenn du deine BIP abholst, wie der Start- und Zielbereich organisiert ist. Wir waren in einem, ja, kann man sagen, es ist fast für eine Art Jugendherberge gewesen oder so ähnlich, aber eigentlich recht nettes Plätzchen mit leckerem, guten Frühstück. 9 Minuten weg in Noraik oder ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht.
Ja, ich weiß auch nicht.
Auf jeden Fall, die haben noch ein Shuttle angeboten für alle, die 5 Uhr Starter, für die 6 Uhr Starter. Wir sind um 7.15 Uhr gestartet, also die 100 Kilometer Starter, die 80er waren vor uns los. Da musste ich mit dem Auto hinfahren. Alles top. Alles top.
Absolut.
Ein bisschen enttäuschend ist, was du so in deinem Startback bekommen hast. Das sind nämlich 4 Stecknadeln, eine Startnummer auch, ne? Und ein Gutschein. Oder ein Werbezettel. Das war's. Okay, danke. Habe ich auch schon mal mehr erlebt.
Ich habe auch noch kein Finisher-Geschenk.
Nee, ich auch nicht, weil als wir dann im Ziel waren, es gab so Handtücher für jede Distanz in verschiedenen Farben und als wir drin waren, waren die schon alle aus. Und wir sind jetzt nicht als Letzte ins Ziel gekommen, aber irgendwie klassisch verkalkuliert. Ich frage mich auch, wie geht das?
Ja, also deutlich. Mittelfeld, hinteren Mittelfeld und bei mir gab es keine mehr. Bei euch gab es keine mehr.
Also, nee, ich sag ja, also völlig verkalkuliert. Also... Ja. Oder irgendwo ist ein Laster abhanden gekommen mit ein paar Handtüchern drin. Ja, keine Ahnung. Ja, das mal so ganz grob.
Und das muss man dazu sagen, es war ja nicht ganz billig. Ich glaube, der 51 hat irgendwie an die 130 Franken gekostet. So ja, weil,
ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht mehr.
Ich meine,
so Dinge und schaue da nicht aufs Geld.
Ich meine so in einem...
Ich weiß es nicht, ja. Kann sein, ja.
So in dem Bereich. Also von daher, ja... Naja.
Ja. Nee, also von daher, das war top. Auch die Strecke war gut ausgeschildert. Das hat alles gut funktioniert.
Und die Verpflegungsposten. Die waren gut. Die waren echt gut. Fand ich.
Ja. Hätte auch ein bisschen mehr noch geben können. Aber ja, war okay.
Vor allem die Sachen, die es gab, fand ich jetzt gut.
Ja, wobei ich muss immer sagen, ich schaue eigentlich gar nicht so viel. Ich habe mal einen Apfel irgendwo gegessen. Ansonsten, ich habe ja alles dabei immer. Ich habe ja meine ganze Ernährung on board und plane das alles und ich greife selten zu anderen Sachen. Ich habe da jetzt ein paar Orangen habe ich gegriffen. Das liebe ich immer so, in die Orangen reinzubeißen. Und natürlich ganz zum Schluss obligatorische Cola nochmal reingezogen.
Ja.
Aber nicht, weil es meinem Magen schlecht ging, das vorneweg. Da war alles, hat alles funktioniert, 1A, vom ersten Kilometer bis zum Schluss. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt einen Schritt weiter. Juhu. Nichts übergeben, keine Magenschmerzen,
ja, immer Vollgas gehen können. Ich klopfe gleich mal auf Holz.
Und aber da erzählen wir auch noch was davon. Ja, aber bevor wir zum Lauf vielleicht kommen, was natürlich richtig cool war, wir haben so viele Menschen getroffen, viele Freunde, Bekannte. Es war wirklich richtig, richtig nice. Also ich hatte echt das Problem, als ich mir meinen Pastateller geholt habe, in der Pastaparty, um zu essen. Ich kam gar nicht dazu, den Teller noch zu essen, als er warm war, weil ich ständig aufgestanden bin und den nächsten Bekannten begrüßt habe. Also es war unglaublich. Und es war richtig schön. Also da vielleicht, es ist jetzt schwer, so mal Namen nennen, weil
oh Gott,
da kommst du da irgendeinen genau, vergisst du auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, all die ja da war, der wisst, ich sage jetzt mal so, der innere Kreis, mit dem wir dann gelaufen sind, der Samuel, mit dem wir dann unterwegs waren, natürlich zu erwähnen, der Wolf, mit dem wir sehr viel Zeit da verbracht haben auf der Laufstrecke, natürlich der ganze Pain Train von den Run-Fiction-Jungs, also Markus und Flo, plus dann der Albe, der Percy, der Felix, der am Start war, natürlich der Vater vom Flo, der Bernie, der seinen ersten Ultra gemacht hat.
Und Samuel auch übrigens. Ne?
Genau, also, Samuel eben auch. Also von daher wirklich ein riesengroßes Hallo da. Und Carsten natürlich, Carsten und Barbara jetzt nicht zu vergessen.
Mit dabei.
Genau, und dann noch ganz, ganz viele Freunde und Bekannte getroffen. Also das war wirklich, wirklich cool. Ich glaube, ich war noch nie an einem Rennen, wo ich wirklich so viele Menschen kannte.
Ja, stimmt. Auch auf der Strecke dann also, noch jede Menge getroffen. Die Lea habe ich noch getroffen, mit der ich im Lake Zürich ja schon den letzten Teil gelaufen bin.
Franziska, eine Helferin vom Lake Zürich, die ist auch am Start gewesen, genau. Also war wirklich, wirklich, wirklich toll. Jurek haben wir dann noch gesehen, mit seinem fantastischen Zieleinlauf, wo er noch ich glaube, 9. geworden
Platz
ne?
9, oder?
Platz 9 auf der 100 Kilometer Distanz, wieder all out gegangen. Also auch top, großartige top. Leistung. Also das war toll. Dann hatten wir, wenn wir zum Rennen selber mal kommen, wir hatten brutales Glück, weil eigentlich war scheiß Wetter angesagt. Regen, Regen, Regen. Und also während wir laufend waren, hat es nie geregnet. Es ist dann abends schon Regen gekommen. Es gab auch Gewitter noch dann, für die nachts dann noch gelaufen sind. Aber wir hatten tagsüber wirklich nichts. Auch die Strecke war in dem Sinne, es gab am Anfang mal ein Stück, wo es ein bisschen matschig war, wo man aufpassen musste.
War aber nicht allzu schlimm, das durch die Wiese meinst du, ne?
Ja, und dann zum Schluss,
das war natürlich eine ganz andere
Nummer. Da war dann so, hey, wir haben noch 2 Kilometer bis zum Ziel, die Schuhe sind sauber, das ändern wir mal ganz schnell. Also der war richtig, richtig matsch. Aber ansonsten war es alles.
Da kommen wir später noch bei meinem Rennbericht dazu, weil das war eine ganz fiese Stelle, da diese letzten 2 Kilometer noch. Aber eben. Da hatten wir wahnsinniges Glück. Ich habe immer mit einem Auge so auf den Wetterbericht geschielt, weil so ich bin so gegen, also mein Zieleinlauf ist so 14.30 Uhr geplant gewesen und sie haben geschrieben, 15 Uhr sollen Gewitter und Sturm kommen und dann habe ich immer so noch ein kleines bisschen draufgelegt, weil ich mir gedacht habe, na, müsste ich noch
Peitsche
schaffen vor dem,
ja, die so Wetter ungefähr. Die Peitsche hinterm Christian.
Dann immer so nach oben geschielt, wie sieht's denn aus, aber ich bin trocken ins Ziel. Also,
sehr gut.
Naja, fast trocken ins Ziel gekommen.
Sehr gut. Ja, komm, machen wir mal den Rennbericht und fang du mal an. Start war um 7.15 Uhr für alle, die das interessiert. Und du hast jetzt gesagt, 14.30 Uhr findest du ins Ziel. Das heißt 7.15 Uhr, 8.15, 9.15, 10, 11, 12, 13.
7.26 war es am Schluss.
14. Nee, ich dachte jetzt, du wolltest um 14.30 Uhr ins Ziel. Ich wollte gerade mal erzählen, was du dir vorgenommen hattest. Oder hattest du kein Zeitziel?
Nein,
oder?
Ich hatte kein
Ziel. Ich dachte, du hättest gesagt, 14.30 Uhr wollte ich im Ziel sein. Okay, das hat sich dann
wegen
einfach
des Sturms.
Deswegen, okay.
Ja, heißt, aber sonst, nein.
Okay,
nein.
Ich dachte, du hast das Ziel gesetzt.
Nö,
okay,
überhaupt nicht. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, ich habe kein Zeitziel. Dementsprechend bin ich auch wirklich easy losgelaufen.
Erzähl mal, was heißt easy losgelaufen? So, wo hast du dich einsortiert im Startfeld? Welches Tempo hast du angeschlagen?
Ganz hinten habe ich mich einsortiert und bin dann auch dementsprechend losgelaufen und habe gewusst schon im ersten Anstieg. Also ich habe es bei einigen schon gemerkt, dass die jetzt schon am Limit laufen beim Start. Und da war mir klar, dass ich doch etwas langsamer mache. Ich bin da mit einem, was bin ich denn gelaufen? Ich glaube 6,30er Pace sogar nur. Es war ja teilweise, war dann auch gar kein Laufen mehr möglich, weil es sich gestaut hat, gerade in diesen Passagen, da, die du gerade erwähnt hast, die am Anfang durch die Wiese gingen, wo es ein bisschen matschig war.
Die kam erst nach 3-4 Kilometern, ne?
Ja,
das war relativ spät.
Genau. Ich war ziemlich weit hinten zu dem Augenblick. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf der Statistik geschaut, aber ich war ziemlich weit hinten sogar. Und habe aber dann im ersten im Anstieg zum Côte d'Ivoire dann tatsächlich viele, viele überholt. Also das sieht man dann auch im Rennverlauf, wie ich dann von hinten wirklich aufgeholt habe. So dass sich die Strategie echt ausgezahlt hat für mich. Lief auch sehr, sehr gut. Kurz vorm Anstieg ist mir dann ein Malheur passiert mit meinem Flask. Habe ich so auch noch nie erlebt. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grunde habe ich habe mein Handy rausgeholt, um ein Foto zu machen, und dann habe es wieder zurückgesteckt und es lag so, oder es kam so an dem Flask an, und anscheinend hatte dieser Flask einen Druck, ich weiß nicht warum, weil ich hatte nichts drin außer diesem Ultra-Comp und das sprudelt eigentlich nicht.
Sprudelt nicht.
Und ja, dann ist mir der obere Teil, dieser Gummiteil von dieser Flasche auf einmal so richtig weggeschossen.
Okay.
Und dann bin ich, ich glaube, ich habe dann gute 6-7 Minuten verbracht, um dort zu suchen, weil ich mir gedacht habe, das findest das Ding, oder? Das hat mich dann so gewurmt, dass ich es nicht finde, dass ich mir gedacht habe, ich laufe jetzt da nicht weiter, bis ich das gefunden habe.
Du hast echt 6 Minuten so ein Ding
gesucht. Ja, wirklich, absolut. Okay. Ja, muss auf Strava anschauen, die Wiederholung, dieses hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück.
Okay, okay. Dann wundert es mich, dass du nicht mehr Kilometer hast als ich.
Ja, naja, ich glaube, so viel von der Entfernung war es nicht, weil es war ein relativ kleiner, überschaubarer Bereich. Umso weniger hat es mich dann...
Und das war vor dem Anstieg zum Crêne hoch, oder?
Genau. Okay. Also direkt nach dem ersten Verpflegungsposten.
Also da muss man sagen, da machen wir dann fast 800, 900 Höhenmeter, glaube ich, ne, am Stück. Mhm. Und dann hat man es aber auch, dann bist du wie auf dem höchsten Punkt.
Ja. War jetzt für mich auch nicht so problematisch, weil ich hatte A, einen zweiten Flask, B, meine Blase noch mit dabei, meine Trinkblase, die gefüllt war, und C hatte ich noch einen Ersatzflask mit dabei. Also
ja, das dann, okay.
Kein Thema. Es hat mich gewurmt.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen chaotisch gerade, aber vielleicht nochmal ganz kurz. Wir hatten zwar gesagt, wie wir starten, aber erzähl nochmal, hast du jetzt nochmal ganz kurz, du bist mit dem Genesis gestartet? Von Salomon, oder?
Boah, jetzt springst du aber wieder ganz am Anfang.
Ja, weil wir das gesagt haben, jetzt sind wir ja schon mittendrin, aber mit was sind wir losgelaufen? Das war da nochmal ganz kurz abholen. Mhm. Du hast den Salomon Genesis angehabt, du hast die Laufstöcke dabei gehabt.
Genau.
Und hast ja gerade beschrieben, eine Blase gefüllt, Flask, und der Fokus war mit Ultracomp verpflegen und dann vielleicht noch das ein oder andere an den VPs. Bei Essen wusstest du das letzte Mal noch nicht. Da hattest du gesagt, mal schauen, was der Kühlschrank so hergibt.
Ja, tatsächlich hatte ich noch jede Menge Riegel mit dabei. Also jede Menge. Ich hatte noch 5, 6 Riegel mit dabei, die ich zwischenschieben wollte, zwischen dieses Ultracomp.
Was waren das für welche Riegel?
Haferriegel.
Ah, doch, wieder die Haferriegel.
Ja.
Dieselben, die du schon mal hattest, oder neue?
Das
neue
Ausbruch. Hat sich aber als nicht so toll herausgestellt im Nachhinein, weil ich den Geschmack irgendwann mal nicht mehr ertragen habe. Ja. Und irgendwann mal heißt nach einem Riegel. Ich also konnte den dann nicht mehr essen.
Jetzt hast du zweimal schon nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, jetzt hast du es ausprobiert. Okay.
Das Erstaunliche war dann, ich habe dann an den Verpflegungsposten tatsächlich diese Tuck gesehen hatte dann einen Wahnsinnsappetit darauf entwickelt, und siehe da, es hat funktioniert. Ich hatte nicht einmal Magenprobleme.
Super. Also hast du genug Salze einfach auch gehabt, dann ist es ja schön salzig.
Ja, ich denke, das war so eines der Faktoren.
Hast du sonst noch Salztabletten dabei gehabt? Oder?
Ich habe eine genommen, präventiv tatsächlich, aber dann auch nicht mehr. Dann vielleicht noch was war es denn, vielleicht 4, 5 Becher Cola noch so an den Verpflegungsposten. Okay. Sonst, nichts Besonderes.
Ja, spannend. Soll ich mal ganz kurz bis zum Crêne, wie es bei uns war, und dann machst du weiter vom Crêne?
Okay, machen wir es so, ja klar.
Okay, cool. Also vielleicht ganz kurz auch vom Start, ich bin noch nie so weit hinten gestartet, muss ich echt zugeben. Weil mit den Jungs, das hat sich irgendwie so ergeben, dass wir uns hinten einzudehen, wir waren wirklich letzte Startreihe, wir waren die allerletzten. Bin noch nie über eine Startlinie gelaufen und war wirklich der Letzte im Feld. Das war so richtig krass. Wir haben uns dann relativ schnell so als Gruppe gefunden, oder relativ schnell, also nicht ganz, aber Ziel war dann schon klar, dass der Flo hat seinen Vater supportet und der hat wirklich dann den allerletzten Schlussläufer erstmal gemacht. Und Markus und ich sind dann los und ich habe auch mal geguckt, auch erste Kilometer waren eine 6,15, also wirklich ey, ganz easy mal reinkommen, ein bisschen quatschen. Es war, muss man sagen, richtig, richtig schwül. Also es hat so eine unangenehme hohe Luftfeuchtigkeit gehabt und von daher habe ich eben auch vor dem Start noch so eine Flasche mit Salzen getrunken, habe ich schon geguckt, dass ich eben schon die richtigen Nährstoffe habe, habe mich da vorbereitet, gut getrunken, habe mich verpflegt dann mit Ultracomp auch, und zwar habe ich 80 Gramm Kohlenhydrate wirklich in meine 600 Millimeter Handheld. Ich habe ja gesagt, ich laufe mit so einer Flask an der Hand.
Das habe ich stimmt, das war das Besondere bei dir, ja.
Genau, und da habe ich, gehen 600 Milliliter rein, da habe ich dann knapp 84 Gramm Kohlenhydrate gehabt und dann habe ich noch eine 300 Milliliter Flask in meinem Gürtel an der Hose gehabt quasi, wo ich dann quasi nochmal, es gab eine Distanz, wo man ein bisschen länger als eine Stunde unterwegs ist und da musste ich mit diesen 900 Millilitern dealen und ist genau aufgegangen. Das war nämlich dann der Weg zum Creux de Vin hoch, der zieht sich dann ein bisschen, oder war das sogar bis zum ersten VP, ich weiß gar nicht mehr.
Der erste VP war noch 12 Kilometern.
Ja, genau.
Das kann sein, ja.
Ja, und dann habe ich eigentlich in meinem Gürtel lauter Pulver gehabt, so wie so kleine Kokspäckchen abgefüllt. Das waren dann quasi meine Ultracomp-Mischung. Waren immer quasi zwei so Beutel, haben 84 Gramm Kohlenhydrate ergeben. Die habe ich dann regelmäßig nachfüllen können. Zur Not hatte ich noch ein paar Gels dabei. Einfach, falls irgendwas nicht funktioniert, dass ich einen Plan B habe. Und ansonsten mit meinen VJ Max 2 gelaufen.
Wollte ich gerade fragen, welche Schuhe du hattest.
Die VJ Max 2, genau, die waren super. Super Grip gehabt. Und ja, sonst war es das so ausrüstungstechnisch, mehr oder weniger.
Du bist ja ziemlich bare bones gelaufen. Du hast weder Laufweste gehabt, noch Stöcke, du hast nichts dabei gehabt.
Nur ja, genau. Wie angekündigt, genau. Ich habe keine Stöcke mitgenommen.
Deine Hose.
In meiner Hose habe ich so einen integrierten Gürtel gehabt, da konnte ich dann so ein paar Gels. Meine Regenjacke hatte ich auch in dem Gürtel drin, für den Fall, dass dann doch irgendwas passiert.
Siehst du, da wollte ich dich die ganze Zeit fragen, hattest du eine Regenjacke dabei?
Hinten in meinem Gürtel drin.
Die passt dann rein?
Natürlich.
Wow.
Das ist ja das Geile an diesem Gürtel, kriegst du alles wirklich wahnsinnig viel unter. Das, dann hatte ich mein Handy natürlich dabei und eine ID, das ist ja die Pflichtausrüstung gewesen. Mhm. Ja, und dann eben die Handheld in der Hand, Mütze auf, Sonnenbrille und den feinen Zwirn an und dann ging es los. Und Markus vom Run-Fiction-Podcast hatte denselben Zwirn an. Wir sind ja beide so Konsumopfer und haben da beide dasselbe Hemd uns gepostet und gepostet. Und irgendwann war dann auch unterwegs, haben sie noch Fotos gemacht, ne? Und dann, das ist eine andere Story, aber dann auch noch Zuschauer, die uns angefeuert haben und nur noch so, ey, Le Chemise, bravo, so die Hemden kommen. Also das war irgendwie ganz lustig. Nee, also Markus und ich sind dann gemeinsam los, haben uns da dann so eingetrottet. So der erste war noch irgendwie 6,15 oder 6,12, dann waren wir schon 5,42, 5,36. Dann haben wir so langsam so Fahrt aufgenommen und wir haben dann relativ schnell, haben wir uns dann so durchs Feld nach vorne gearbeitet. Hast du dann schon gemerkt? Klar, an dieser einen Stelle, wo dann mal Stau war, hatten wir auch kurz Stau. Da hat jeder, weil es einfach rutschig war und so ein schräger Hang und Wiese. Und wenn du da nicht aufpasst, dann machst du halt den Abgang, die Wiese. Nicht gefährlich, aber du bist halt direkt mal richtig eingesaut.
Ja, du fliegst erstmal. Ne?
Ja. Ja, und dann ist es ja alles relativ laufbar gewesen. Und dann ist irgendwann der Samuel noch auf uns aufgelaufen. Ich glaube, in einem ersten Downhill, den wir dann wieder so runter ist, der seinen ersten Ultra gemacht haben. Und ab dem Moment waren wir eigentlich erstmal so eine Dreiergruppe fix und sind von dem Zeitpunkt eigentlich immer so recht nah zusammengeblieben, vielleicht mal so ein bisschen auseinandergezogen, dann haben wir wieder gewartet. Und irgendwann kam der Wolf noch dazu. Und dann hat sich so unsere Gruppe eigentlich gebildet, so der harte Kern, sage ich mal. Und so sind wir dann auch losmarschiert und dann den Creux de Vin haben wir in Angriff genommen. Und da habe ich dann für mich gemerkt und da auch herzlichen Dank auch an Benny Bublak von Alles Laufbar. Da habe ich nämlich noch die Woche so irgendwo hat er Tipps gegeben, wie man denn richtig hiked. Und da war so der Punkt, mach doch beim Hiken kurze, schnelle Schritte und nicht zu weit ausladende Schritte. Und das habe ich dann mal gesagt, hey, da achte ich jetzt mal drauf und mach wirklich lieber kurz und dafür schneller. Und das war so geil. Also es war wirklich, hat sich richtig gut angefühlt. Ich habe so einen richtigen Flow gekriegt und ich habe bergauf zum Creux de Vevey nur überholt. Mm. Und ich war pulsmäßig immer in der Zone 1 oder Zone 2. Also es war wirklich sensationell. Und ich bin da hochmarschiert, dann die Hände so auf die Knie, auf die Oberschenkel gelegt, kurze Schritte und bin da hoch, hoch, hoch. Die Zwischenschritte bin ich immer gejoggt sogar. Mm-hmm. Und dann wieder hoch. Und ja, und dann auch, als wir dann oben waren, bin ich dann bis zur VP durch und dann habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich so einen Fluss gehabt, hat so Spaß gemacht und da wollte ich mich nicht aus dem Rhythmus bringen und habe aber so meine Gruppe verloren. Also da bin ich so davon gelaufen in dem Moment und dann habe ich halt an der VP wieder gewartet und dann kamen der Samuel und der Markus ein paar Minuten später wieder und dann sind wir wieder zusammen weitergelaufen und das war so wie es dann durchs Rennen einfach auch ein bisschen weiterging immer. Mhm. Aber das hat so Spaß gemacht, dieses nach oben marschieren, habe ich gemerkt, irgendwie die Beine sind gut, trotz der intensiven Woche und ja.
Ja, das ging mir ähnlich. Der Aufstieg, da habe ich auch eigentlich ständig überholt. Allerdings war mein Puls dann nicht in Zone 1, 2, sondern schon etwas höher, aber auch jetzt nicht Zone 4, 5. Und bin da auch tatsächlich hoch. Ich hatte meine Stöcke dabei, da war ich auch wirklich froh drum. Die habe ich genossen an der Stelle, mit den Stöcken da hoch zu hiken. Und der hat richtig Spaß gemacht. Ich war dann, wie ich oben war, ich kannte den Creux de Vevey ja überhaupt nicht. Ich war noch nie dort und bin dann hoch und habe mir gedacht, warum stehen da lauter Leute? Warum stehen die da? Und dann gesehen, diese Aussicht, die sich da oben geboten hat, die war gigantisch. Also das, glaube ich, war so das Highlight von dem Lauf, diese Aussicht von da oben.
Dann. Wobei man sieht sie gar nicht so gut, ne? Weil man sieht es, man hat ja nur so diese grüne Fläche, man muss irgendwie so diese Abkantung da, also diese Steine sehen, aber es ist schon, ich kann es eben ich war mit meiner Familie schon mal da
oben. Schon mal dort, ja.
Und den Weg, den wir hochgegangen sind, den sind wir damals runtergewandert. Ich bin von der anderen Seite hoch. Und das hat mir irgendwie auch geholfen, weil ich wusste, wie sieht es aus und was kommt auf mich zu. Also ich konnte es wie visualisieren, das hilft immer wahnsinnig.
Ja, und da muss man ja sagen, wir sind ja nicht direkt an diesem Grat entlang gelaufen, sondern so ein bisschen versetzt dann auf dieser Mountainbike-Strecke, wenn ich das richtig gesehen habe, oder die da so in 15 Meter Abstand ungefähr.
Das ist ein Wanderweg, glaube ich, weil du darfst gar nicht mehr ganz rüber, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, es ist ein Wanderweg, ja. Waren auch ein Wanderzeichen dort.
Ja, eben. Also aber runtergesehen an sich hast du nicht während des Laufens eben nur diesen Ausblick genießen können.
Genau. Ja, ich überlege jetzt gerade, ja genau, bis dahin auch ganz kurz Carbs-Bericht. Also ich habe wirklich dann jede Stunde 600 Milliliter getrunken. Mhm. Und damit 84 Gramm und habe das wirklich komplett durchgehalten. Und das war dann so, da waren wir dann schon, als wir dann hoch sind, bis zur ersten VP waren wir, was waren wir da unterwegs? Stunde 30, könnte es sein?
Könnte es sich ungefähr ausgehen.
Es war ein erster Hügel schon drin, Stunde 30 vielleicht. Ich hatte nämlich dann schon einmal 600 Milliliter und die 300 Milliliter schon weg. Also und habe dann dort beides wieder aufgefüllt. Und das war das letzte Mal, dass ich beide aufgefüllt habe, weil ich danach dann, nachdem ich die weggetrunken hatte, immer nur noch 600 Milliliter gebraucht habe, weil dann die Abstände von VP zu VP immer klein waren. Mhm. Und da war ich voll im Plan und habe mich zu dem Zeitpunkt auch top gefühlt, ja.
Schön, wenn die Strategie aufging, vor allem mit deiner Flasche. Also das ist
ja, genau, aber das wusste ich. Flasche stört mich nicht, das wusste ich. Mir ging es eher darum, vertrage ich die 84 Gramm, weil die habe ich das erste Mal. Mhm. Also Ultra Comp habe ich jetzt öfter probiert, aber das erste Mal so hochdosiert. Und das in einem Wettkampfmodus. Klar, war ich jetzt nicht ganz am Limit. Dann kann man auch wieder sagen, wenn der Körper nochmal am Limit ist, reagiert er wieder anders. Aber man muss ja mal sich irgendwie anfangen ranzutasten. Und das hat sich auf jeden Fall gut angefühlt.
Ja, schaut jedenfalls besser aus, ja.
Jo, dann Creux de Vevey, beziehungsweise kurz danach dann die VP. Wie ging es dann weiter, Christian?
Ja, dann hat sich, glaube ich, so dahingeschlängelt.
Hast du dann auch konsequent deine Sachen genommen oder hast du so nach Gefühl einfach getrunken?
Eigentlich nach Gefühl, weniger nach, ja, ich bin da immer noch so am Zweifeln übrigens tatsächlich. Ich habe für einen Velocomputer zum Beispiel, da habe ich eine Funktion, die mich erinnert, jede Stunde ans Trinken und ans Essen. Und ich habe mir gedacht, so was Ähnliches auch für die Uhr einzuführen, um da disziplinierter ranzugehen an das Thema Ernährung. Wobei, es hat jetzt einfach auch super geklappt. Jetzt habe ich es mehr intuitiv gemacht.
Ja, wenn es klappt, ist doch super.
Von daher eben, ja. Ich denke, das hat gut funktioniert. Vielleicht auch deswegen, weil einfach auch an dem Verpflegungsposten genau das war, wo ich vertragen habe. Was ich auch gebraucht habe, dieses Salzige eher. Wir haben uns ja darüber unterhalten, mal, dass ich das Süße gar nicht so gern habe eigentlich. Mhm. Und das habe ich jetzt wieder gemerkt. Also das war jetzt definitiv für mich die Bestätigung. Ich brauche eher Salziges als Ergänzung für die, mhm. Für die Drinks, die ich dann noch habe mit dem Ultra Comp. Ja, eben, nach dem Coup de Vin ging es dann ja mehr oder weniger ja, so ein paar kleinere Trails entlang. Eigentlich nichts Spektakuläres. Sehr laufbar, du hast es ja gerade schon erwähnt. Ich glaube, es kam ein oder zwei Downhills bis zum nächsten Verpflegungsposten. Lief aus sehr gut, eigentlich nichts Spezielles. Wie hast du das empfunden an der Stelle?
Also,
ich kenne ja deine Meinung, ich will ja jetzt nicht voran.
Also, also ich sage es mal ganz so, wie ich es denke, und ich bin tatsächlich nicht der Einzige, der so denkt, aber ich habe es ja direkt nach dem Lauf auch schon gesagt, da hatten wir schon diskutiert. Ja. Creux de Vin ist ein Traum, ist cool. Der Rest ist super langweilig und unspektakulär. Also, ganz ehrlich, ich finde die Strecke überhaupt nicht schön. Es ist. Beschreiben wir es mal so, es hat viele Forstwege, also technisch anspruchsvoll ist eigentlich fast gar nichts.
Stimmt, ja.
Die Downhills, weißt du, ich brauche keinen Downhill auf einer Asphaltstraße laufen. Also es geht mir, ganz ehrlich, das geht mir auf den Senkel, das macht mir keinen Spaß. Und das ist nicht schön, klar, ich kann es da laufen lassen, ich bin schnell, okay, aber ist jetzt kein Erlebnis. Und jetzt greife ich mal vor und dann laufen wir da hinten noch irgendwelche Loops, so, oh, da waren wir schon mal und dann da gehen wir da nochmal rechts hoch, wo links das Ziel ist. Das hat alles für mich so irgendwie das Gefühl, jetzt machen wir irgendwie noch die Kilometer voll und da müssen wir noch ein paar Höhenmeter einsammeln. Aber mich hat die Strecke 0,0 angesprochen. Also ganz ehrlich, nicht schön, meine Meinung. Und so habe ich, also um es jetzt gerade mal, das ist auf die Strecke bezogen, wie ging es uns? Wir sind da schön zusammen gelaufen, haben viel uns auch unterhalten, gequatscht, auch weil wir eben zu dritt oder zum Teil zu viert waren. Den Wolf haben wir eben zwischenzeitlich dann nach dem Creux de Vin dann irgendwann aufgesammelt und haben dann aber auch schon gemerkt, der ein oder andere hat mal so seine Hochs und Tiefs, also wo wir dann mal ein bisschen langsamer gemacht haben, ein bisschen gewartet haben oder beziehungsweise wenn dann wieder ein Uphill oder ein längerer Downhill war, dann ist jeder so sein Tempo gelaufen und ich bin meistens halt vorne weg dann gelaufen und habe dann an der VP einfach dann noch mal ein paar Minuten wieder gewartet, bis die Gruppe wieder beisammen war und wir dann weitergelaufen sind. Aber im Großen und Ganzen, so in dem Mittelstück, sage ich mal, hat man gemerkt, jetzt wird es für den einen oder anderen ein bisschen anstrengender. Aber wir haben noch recht gut zusammen gearbeitet, sage ich mal. Aber es wurde auch schon mal stiller. Dann wurden auch schon mal die Kopfhörer ausgepackt bei dem einen oder anderen. War spannend zu beobachten.
Ja, interessant. Ja. Gut, ja, der Mittelteil hatte natürlich nicht viel zu bieten. Es waren ein paar Downhills dabei, auch außerhalb der Straße, also tatsächlich durch den Wald, die ich relativ schön fand. Kurz zwar, klar, aber relativ schön. Ich fand die Strecke jetzt nicht so wahnsinnig langweilig wie du. Klar, kann man schöner gestalten. Der Mittelteil hat sich eben hingezogen, aber gerade so im hinteren Teil gab es dann auch schon ein paar schöne Stellen mit so Wasserfällen etc., wo es so ein kleines Flüsschen noch nach oben ging, dann die eine längere Steigung oder auch diese Treppenpassage beispielsweise, die fand ich jetzt doch sehr, sehr schön. Von daher würde ich es jetzt nicht so ganz negativ sehen. Ich fand die Strecke jetzt nicht eben die spektakulärste Strecke der Schweiz. Das definitiv nicht. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, hätte mir jetzt gar keinen Spaß gemacht. Definitiv.
Was mir aufgefallen ist, was mich genervt hat, ist, also es ist ja schön, wenn man immer Fotos macht auf den Events. Dann sind da diese Schilder aufgestellt, so nach dem Motto, Achtung, in 200 Metern irgendwie Foto. Hast du, und dann, wir sind da gerade so bergauf, es war bei diesem einen so einem Wasserfall, war ja auch so um die Ecke, dann so wurde ein Foto gemacht. Und hat so 3-4 Leute vor mir. Hey, und dann glaubst du nicht, was passiert, ne? Und dann bleiben die stehen zum Teil, damit sie dann einzeln auf das Bild laufen können, biegen ab und der Nächste wartet, dass der sein Einzelbild kriegt.
Oh, wirklich?
Ich dachte, Kollegen, wir sind in einem Wettkampf jetzt hier, ne? Also bitte. Und dann ist der Typ vor mir los und was habe ich gemacht? Bin einfach auf auch los. Also ich habe dem kein Einzelbild gegönnt. Also mir war es einfach zu blöd. Ich fange doch jetzt nicht an, dann für ein Foto zu posieren und die hinter mir müssen mal warten, bis ich mein Foto gemacht habe.
Also, das ist tatsächlich so ein Kritikpunkt bei mir. Erstens die Fotos an sich, man wurde ja quasi schon fast gedrängt, zumindest bei mir war es so, dass man irgendwie speziell eine Pose macht, stehen bleibt, irgendwas macht.
Echt? Ja, das wurde ich nicht, aber okay.
Und zweitens muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann die Fotos gesucht von mir, habe dann ganze vier gefunden, die mir angeboten wurden und da wurde jedes Foto für 10 Franken 70 verkauft und das sah ich dann ganz ehrlich nicht mehr ein.
Nein, also ich, aber auch so diese Art, dann, es soll keinen Einfluss auf den Rennverlauf haben. Ja. Wenn du dann dafür stehen bleibst, nur um besonders gut auszusehen, das passt nicht. Ja. Das ist mir zu doof. Ja, klar, ich grinse auch schon mal rein oder so, aber ich höre nicht auf zu laufen deswegen oder fange jetzt nicht an, mich irgendwie schnell schön zu machen oder sowas, weißt du, sondern egal, ne?
Ja, Gewicht
also das so zum Mittelabschnitt, ja.
Definitiv.
Ja gut, und dann kam so der Schluss. Soll ich gerade mal weitermachen? Am Schluss wurde es nochmal schlammig und dann wurde es auch nochmal für den einen oder anderen richtig schwer bei uns in der Gruppe und du hast wirklich gemerkt, oh, jetzt fangen die Jungs an, auf den Zahnfleisch zu gehen.
Oh, okay.
Und ich wusste aber, ey komm, die Sub-7 sind drin und wir wollen unter diese 7 Stunden auf jeden Fall bleiben. Und ich hat das auch so schon ein bisschen für mich kalkuliert und habe aber auch gemerkt, dass irgendwie der ein oder andere sich schwer tut. Und dann war es auch so, sobald es irgendwie leicht bergauf ging, dass der ein oder andere ins Gehen übergegangen ist. Und ich habe immer noch gepusht, weil man kann so viel Zeit dann verlieren, wenn man einfach lange Strecken geht, weißt du? Und das summiert sich zusammen. Und dann habe ich halt auch wirklich so ein bisschen den Animateur ausgepackt. Das heißt, ich habe immer geguckt, so hey, wie viele Anstiege haben wir noch insgesamt? Hey, nur noch 3. Jetzt nur noch 2, dann sind wir durch, weißt du? Das sind so die Sachen, da habe ich dann auch mal kommuniziert mit der Gruppe, habe angepeitscht, habe gesagt, komm, auf geht's, jetzt zieh mal durch, kommt hinterher, kommt einen noch. Bin dann zum Teil rückwärts gelaufen, um die Jungs im Auge zu behalten. Habe immer gesagt, ich sehe euch, nicht gehen, laufen. Und das war echt cool. Und ich glaube, der ein oder andere hat mich in dem Moment gehasst.
Also ich denke
vor allem an den Markus gerade. Aber es hat halt funktioniert. Das heißt, dadurch haben wir einfach doch durchgezogen und wir haben dann mit, ich glaube, 6:42 oder sowas, dann deutlich unter 7 auch noch finishen können.
Coole und, Zeit. Ne?
Das hätten schon noch ein paar Minuten später sein können, wenn wir da uns, sage ich mal, bequem ins Gehen gegangen wären. Und sie hatten die Reserven noch. Auch der Samuel hat gekämpft. Der Wolf ist dann irgendwann noch nach vorne durchgelaufen. Der hat uns dann vor uns noch gefinisht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war das so ein guter Punkt, die Gruppe da nochmal. Und es hat mir dann auch Spaß gemacht, weil für mich war es wirklich ein Trainingslauf. Ich bin ja nicht am Limit gelaufen. Das war nicht mein Ziel. Und dadurch hatte ich die Reserven auch noch. Ich konnte da noch so ein bisschen den Animateur machen. Und das hat irgendwie auch Spaß gemacht und am Ende ja dann auch funktioniert.
Oh, sehr schön. Ja, klingt für den einen oder anderen nicht nach Spaß, wenn ich so deinen Erzählen folge.
Na, ich glaube, ein Ziel war schon, das ist halt, Leiden gehört immer dazu, wenn man einen Wettkampf läuft irgendwo,
ja,
oder?
Ja, ja. Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, außer wenn du es nur das Training machst, dann natürlich nicht. Das ist ja das Schöne dann manchmal, ne?
Ja, bei dir? Nein, ich muss, kurz so die letzten Kilometer haben es dann tatsächlich gezeigt, dass ich sicher nicht am Anschlag gelaufen bin, ganz im Gegenteil. Ich hatte am Schluss noch mehr als genug Reserven. Das merkte ich auch einfach. Ich bin alle Anstiege mehr oder weniger gelaufen am Schluss. Von daher war ich mehr als zufrieden und überrascht eigentlich, wie gut es lief. Die eine Passage mit dem Schlamm hat natürlich wieder dazu geführt, dass meine Hose dreckig wird. Aber nicht, weil ich gestürzt wäre, also gestürzt im klassischen Sinne, dass ich beim Laufen ausgerutscht wäre, sondern ich wollte die Spur wechseln tatsächlich. Ich war auf der linken Spur und die war so ein bisschen mehr verschlammt als die rechte und dachte mir, ich wechsle auf die rechte, bleib stehen, setz meinen Fuß auf die rechte Spur und merke in dem Augenblick, wie der Fuß weggeht und wie ich so langsam nach hinten umkippe. Konnte mich dann zwar noch mit den Händen abstützen, aber es war natürlich, ja, ich saß in einem Pampe drin und dann war es schon vorbei. 2 Kilometer vor Schluss, wenn man gedacht habe, das hätte jetzt echt nicht mehr gebraucht.
Ah, es war eine fiese Ecke da.
Ah, ja, richtig. Ja, definitiv. Ja, und dann bin ich eigentlich total zufrieden eingelaufen ins Ziel. Und was noch so witzig war, ich hatte eigentlich so den ganzen Lauf über das, oder das zumindest das letzte Drittel vielleicht, immer so zwei Typen vor mir, die so, ja, so im Minutenabstand vor mir gelaufen sind, oder? Und es hat mich so gewurmt, ich bin nicht an die rangekommen. Kaum bin ich ein bisschen rangekommen, haben die wieder, sind die wieder davongezogen, oder? Und am Schluss hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich zwei Trail Maniacs waren aus dem Heideland, die ich eigentlich kennen sollte, aber eben da nicht erkannt habe, oder?
Und das hast du dann am Ziel getroffen, oder was?
Nee, eben auch nicht. Das war eben das Erstaunliche. So eine, die sind eine Minute tatsächlich vor mir ins Ziel, aber ich habe sie nicht mehr getroffen.
Okay, und wo wusstest du, dass sie Germanics sind? Oder wie hast du es dann?
Über Strava, tatsächlich.
Ah, okay.
Da gibt es ja diese Fly-By-Funktion, ja, verstehe, ja. Und die habe ich mir dann angeschaut und dann gesehen, eben wirklich eine Minute vor mir ins Ziel. Schade, dass ich sie nie noch getroffen habe. Thomas Weideli, der da mit dabei war.
Okay, Wahnsinn.
Aber ja.
Cool, dann sagst du mal Zielzeit, du bist wann rein ins Ziel dann?
Wann?
Nach wie vielen Stunden?
Nach 7 Stunden 26.
7:26, ja, cool.
Genau. Bin super. Also wirklich für mich eine fantastische Zeit. Ja.
Cool. Von daher war ja so der Test, kann man sagen. War der Test dann auch, also Ernährung hat alles gut geklappt bis zum Ende?
Ja.
Stöcken gut zurechtgekommen, kann man ja sagen. Auch erstmal gut erfolgreich gewesen, ne?
Definitiv. Das hat vielleicht auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass eben im Moment auch so eine gute Laune herrscht bei mir zum Thema Laufen, weil das wirklich gut lief. Also super. Erstaunlich gut.
Ja, das Problem auch
mit dem Magen.
Damit man dann auch wieder den Push und die Motivation für die nächste Herausforderung kriegt. Weil der Eiger wird dann lang und hart genug und da muss man auch ein paar positive Dinge haben, an denen man sich motivieren kann, ne?
Ja, wobei auch
ich hatte einfach die Nacht davor mit mir motiviert. Wir lagen ja da im Stockbett quasi gefühlt in so einem Massenlager. Wie viele Betten waren in dem Zimmer?
Ja gut, es war ein Massenlager, 10 5, Betten.
10 Betten, ja. Und ich habe, glaube ich, 3 Stunden schlafen können, weil ich immer irgendwen hab schnarchen hören. Ich bin da so, also es ist nicht so. Ich weiß es jedes Mal und denke jedes Mal, dieses Mal klappt's, aber nee. Ich habe nicht geschlafen.
Gut, für mich war ganz klar, das war ein Versuch dieses Mal und ich weiß, beim nächsten Mal werde ich das nicht mehr tun. Also ich das kann ich einfach nicht.
Ich trinke das nächste Mal einfach noch 2 Bier mehr.
Oder so.
Ja. Oh weh.
Naja, ja, nein, das Massenlager ist nichts für mich, definitiv. Cool. Ich habe zwar etwas mehr geschlafen, aber als 4-5 waren es auch nicht. Ja.
Schließ mal ab, das Thema Swiss Canyon. Also organisiert top, Strecke. Ich fand sie nicht gut. Du hast gesagt, war gut.
Ja, würde es nicht jubeln, aber ja.
Lauferfahrungstechnisch hat es aber alles super geklappt, was wir uns vorgenommen haben. Haben Dinge lernen können, die funktioniert haben. Das können wir jetzt mitnehmen. Ernährung bei mir, Ernährung bei dir. Renneinteilung sicherlich auch immer spannend zu sehen. Was geht, wie fühlt man sich? Kann man sicherlich was lernen im Sinne von langsam angehen und dann hinten raus, gerade ein Ultra, kannst du immer noch viel, viel, viel dann gut machen.
Definitiv. Ich habe viele gesehen, die schon am Anfang weit über ihre Komfortzone hinausgegangen sind auf den ersten Kilometern. Das hat sich dann aber auch wirklich gerecht. Das hat man gesehen.
Ja, eins habe ich tatsächlich noch gelernt. Eins lief nicht so gut bei mir. Ich habe nämlich aufgrund der Wettervorhersage 0,0 mit Salz gerechnet.
Oh.
Ich habe nämlich gedacht, boah, es wird eher kalt und es wird eher nass und wenn das Gewitter kommt und und ich habe gemerkt, dass mir irgendwann so, boah, ich hätte Salztabletten mitnehmen sollen. Ich habe sie nämlich nicht dabei gehabt. Und da riesen Dank an den Markus. Der hatte nämlich welche dabei.
Hast du welche genommen dann?
Er hat mich dann versorgt. Ja, eine habe ich genommen auf jeden Fall, weil ich habe schon gemerkt, ich bin Starkschwitzer. Mhm. Und es war so schwül. Also ich habe wirklich brutal geschwitzt. Und ich musste irgendwo dann einfach Salz auch nochmal nachführen.
Apropos Starkschwitzer, ich fand das noch total erstaunlich. Ich habe dann im Nachhinein noch die Statistiken von Garmin angeschaut, was mir angegeben wurde auf der Website. Und ich hätte wohl auf diese 52 Kilometer 4.500 Kalorien verbraucht. Das ist nochmal okay. Also denke ich, ist 4.500. Aber was mich verwundert hat, war tatsächlich die errechnete Schweißmenge. 7,5 Liter. Fand ich dann doch.
Ja, aber es wundert mich nicht bei dem Wetter. Also es lief ja, es war ja richtig schwül warm. Es lief ja richtig. Also bei mir, ich habe ja so ein Bandana gehabt um den Hals. Also ich habe das mal ausgedrückt. Es war, als wenn ich es im Wasser gehabt hätte. Es war wirklich, es lief nur Wasser. Und da ist ja alles aufgefangen, was da runterläuft.
Ja, ja.
Ich habe das später noch genutzt, um mich zu kühlen. Ich habe das dann immer ausgezogen und in jeden nassen Brunnen rein, der da war, und dann wieder um den Hals hinten gelegt.
Okay.
Also ich glaube dir sofort 7 Liter. Sofort. Mhm. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch gemerkt, so, ich habe so einen leichten Krampf, wir hatten ja Krämpfe, und plötzlich hatte ich was im Oberschenkel, was ich nie habe. Hinten im Oberschenkel habe ich gedacht, da zuckt es gerade. Also es kam dann kein Krampf, aber ich habe dann gemerkt, jetzt musst du aufpassen, und dann habe ich von Markus auch eine Salztablette gekriegt. Mhm. Und ich glaube, das hat mir schon geholfen. Also das ist sicherlich etwas, was ich eigentlich sonst immer mache, Salztabletten mitnehmen. Aber ich habe echt gedacht, aufgrund der Wetterlage wird es das nicht brauchen. Aber hey, lieber sowas noch dabei haben als...
Apropos Krampf, das hatte ich ja die Woche davor. Ich habe das, glaube ich, ja sogar erzählt. Ne? Ich habe am Donnerstag vor dem Lauf noch längere Velofahrt gehabt, irgendwie 100
Kilometer. Zu Hause
Kilometer.
Auf dem Sofa, ne? Hast du gesagt.
Und zu Hause auf dem Sofa. Ich lieg so auf dem Sofa, habe so die Füße ein bisschen nach oben, so wie ich eigentlich immer liege. Mhm. Und ich spüre auf einmal, wie ich in der Wade links einen Krampf, also wie er sich so anbahnt, und habe versucht, ihn zu verhindern, und keine Chance. Ich bin aufgestanden. Ich sage dir, ich habe geschrien, dass meine Kinder ins Wohnzimmer kamen, ja, und fragten, ob mit dem Papi alles okay ist. Ja. Ich habe noch nie so einen schlimmen Krampf gehabt.
Ja, krass.
Deswegen hatte ich so ein bisschen Befürchtungen vor dem Swiss Canyon.
Jetzt ist alles okay. Gut. Cool, super. Hey, schließen wir es ab?
Ja, dann hätten wir noch das Trail Rookies.
Genau.
Ich wollte gerade sagen, nicht, dass du jetzt dann so...
Letztes Mal hatte der Timer nur halb funktioniert ohne Musik. Da müssen wir jetzt gucken, ob du den wieder reparierst hier.
Ja.
Zwinker, zwinker. Also, werf den Timer mal an. Ich wähle aus heute.
Du wählst aus. Gut, ich werf den Timer an. Verspreche auch Besserung mit der Musik. Und die startet nämlich jetzt. Lautet O. A.
Was? O. A.
Ein O. A.
A. Kein O.
Nein, ein A.
Okay.
Jetzt bin ich gespannt.
Das sind wahnsinnig viele. Ich muss erst mal ganz runterblättern.
Aha, okay. Haben wir da so viele?
Mhm. Haben wir ziemlich viele, ja.
Ich nutze derweil die Zeit und gebe ein paar Kudos.
Ja, an mich.
Die gebe ich doch sofort immer. Kudos.
Das weiß ich, genauso wie ich dir natürlich.
Dem Peter gebe ich gerade noch einen Kudo, der übrigens der zweite war, der mit dem Thomas zusammen vor mir die Minute ins Ziel kam.
So, machen wir mal hier. Anstieg und Abstieg.
Anstieg und Abstieg.
Das ist ein Begriff.
Janu?
Anstieg und Abstieg. Kann man jetzt ja viel interpretieren, was damit gemeint sein könnte, aber Anstieg und Abstieg, das ist genau das, warum ich inzwischen liebe, Ultra zu laufen, weil man diese ständigen Wechsel hat. Mhm. Also, wenn ich jetzt nämlich Anstieg und Abstieg mal rausnehme, dann ist es ja flach.
Absolut, ja.
Und es ist jetzt meine Herleitung. Und flach kann ja jeder. Nein. Flache Witze gibt's.
Das ist jetzt
gibt,
cool.
Was gibt's noch? Ja, wenn das flach ist, dann hört das ja was ab. Nein, Flachlauf macht auch Spaß, vor allem wenn man auf Speed gehen kann. Aber als ich von der Straße gekommen bin, habe ich das erstmal gehasst, diese ständigen, jetzt geht's wieder hoch, jetzt geht's wieder runter, jetzt geht's wieder hoch, jetzt geht's wieder runter. So dieses, ich will aber diesen Schnitt laufen. Ich will genau diesen 4er-Schnitt oder den 4,15er-Schnitt oder 4,30er-Schnitt. Und jetzt kommt ja schon wieder ein Anstieg, es kommt ein Abstieg. Das war für mich wirklich schwierig als Straßenläufer, der sehr zeitfokussiert war. Mhm. Inzwischen liebe ich es aber, dieses, jetzt gehst du hoch, jetzt kannst du wieder ein bisschen die Schrittfrequenz hoch, ein bisschen kürzere Schritte, ein bisschen trippeln, genießt die Dinge ganz anders und beim Runtergehen änderst du wieder den Rhythmus, die Schritte werden ein bisschen weiter, du beginnst zu fliegen, zu spielen, wenn es im Abstieg ist. Mhm. So ist es so ständig eine Veränderung von der Perspektive und auch vom Gefühl und dessen, was du tust. Und deswegen liebe ich es. Deswegen liebe ich auch das Traillaufen, einfach weg von der Straße, so diese, also nochmal zum Flach, ja? Als ich in Erlangen so meine Laufkarriere begonnen habe, zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine GPS-Uhren gab, 2002, oder zumindest, ich glaube, gab es tatsächlich noch keine, bin es gar nicht sicher, aber wahrscheinlich kurz danach erst. Und ich habe damals auf Marathon trainiert und ich musste irgendwie lange Läufe machen, aber trotzdem so in etwa wissen, wie schnell ich auf einen Kilometer bin, weil nicht einfach, ne? Und bist ja nicht auf eine Laufbahn gelaufen und hast da 30 Kilometer gemacht.
Ne? Ja, ja, klar. Ja.
Dann bin ich immer am Main-Donau-Kanal in Erlangen gelaufen, der einfach nur geradeaus geht und du hast dort immer eine Kilometermarkierung für die Schiffe.
Ah, okay.
Ja, das ist klassisch stumpf, flach, nur geradeaus. Da laufen. Und das war so meine Art des Laufens früher. Und genau das habe ich jetzt eben nicht mehr. Ich will nicht kilometerlang gerade aussehen können. Yeah. Ich will nicht wissen, was um die Ecke kommt und will mich überraschen lassen. Und das sind genau die Dinge, die ich so liebe an und Abstiegen. Das war so meine erste Perspektive drauf. Weiß nicht, was fällt dir so ein zu An- und Abstieg?
Du sprichst mir da total aus der Seele. Das ist auch genau meins. Ich laufe jetzt nicht so lange wie du. Von daher habe ich jetzt nicht die Wahnsinnserfahrung, was wenn man Auf- und Abstiege rausnimmt, also sprich flach.
War eine gute Herleitung gewesen, oder?
Ja, perfekt. Lass einfach die An- und Abstiege weg, dann hast du flach. Klingt logisch. Ich bin nicht so lang flach gelaufen. Ich habe das auch gemacht am Anfang tatsächlich. Ich mag mich noch entsinnen, mein erster Halbmarathon, den ich gelaufen bin, damals zum Eishockeytraining meines Sohnes, meines Älteren, war mein erster Halbmarathon 21 Kilometer und der war nur flach, nur auf dem Veloweg flach dahin. Und ja, es hat funktioniert und es hat auch natürlich irgendwie Spaß gemacht, das Verlaufen, aber wenn ich das jetzt gegenüberstelle zu meinem ersten Traillauf über, keine Ahnung, 15 Kilometer, dann war das eine komplett andere Geschichte, weil du eben diese Wechsel hast zwischen An- und Abstieg. Was mich zum nächsten Punkt bringt, ich habe die Anstiege gehasst. Ich habe sie wirklich gehasst, weil ich viel zu schnell rangegangen bin und dadurch gemerkt habe, dass ich relativ schnell an meine Grenzen komme. Und ich habe das irgendwie auch für mich nicht realisieren wollen, dass nur weil es jetzt da ein bisschen bergauf geht, ich auf einmal um so viel langsamer werden würde, oder?
Ja, du kannst doch nicht einschätzen, was das so das Äquivalent oder was müsstest du dort wirklich laufen.
Ja, oder? Genau. Das fand ich extrem schwierig und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich dann Zugang gefunden habe, auch zu den Uphills. Und ich muss sagen, ich mag die heute sehr, sehr gerne, weil es einfach auch ein anderes andere Art des Laufens ist, wie du gerade gesagt hast, du trippelst eher nach oben, du spielst ja auch mit so ein bisschen im Gelände, sowohl im Uphill, also im Downhill natürlich viel, viel mehr, aber im Uphill hast du das ja auch in gewisser Art und Weise. Du musst ja auch, wenn es ziemlich steil nach oben geht, so den Idealweg irgendwie finden, schauen, absolut, wie bewegst du dich dort vor. Und insofern, das ist genau die Abwechslung, die es ausmacht. Hangerung hatte ich auch, aber den Fall beim Community-Lauf tatsächlich, dass da jemand ganz, ganz eklatante Probleme bekam damit. Nämlich dieser Wechsel war zu viel für die Knie. Dieser Wechsel zwischen Uphill und Downhill. Oder?
Das musst du trainieren, ja. Also ich merke auch, wenn ich ganz lange Uphills laufe und dann, wenn es dann wieder runtergeht, ich brauche so ein bisschen, bis ich mich eingerumpelt habe. Mhm. Also, weil du, es sind auch so Kleinigkeiten, wenn ich weiß, dass nach dem langen Anstieg irgendwann wieder ein Downhill kommt oder das Laufbares ist, dann nehme ich schon kurz vor dem, bevor ich am Gipfel bin, sage ich mal, oder vor dem höchsten Punkt, nehme ich schon ein bisschen Kraft raus und versuche schon ein bisschen die Beine lockerer zu machen. Weil ich weiß, jetzt musst du gleich wieder ins Laufen gehen. Ich drücke nicht bis zum Schluss durch, sondern versuche schon, wie mich vorzubereiten, so jetzt versuche jetzt die Beine langsam wieder zu lockern, so ein bisschen die Kraft wegnehmen, vielleicht nicht so ganz intensiv die letzten Höhenmeter zu nehmen, um dann wieder ready zu sein, für was das danach kommt. Ja. Und Und was ich eben auch gemerkt habe, und da hat mir Technologie brutal geholfen, klar kann man sagen, jetzt kann ich es nach Gefühl, aber damals wusste ich eben nicht, was heißt denn jetzt etwas, was ich, wenn ich flach laufe, und was ist das Äquivalent jetzt hier dem Berg hoch? Was muss ich jetzt laufen, um eigentlich so denselben Effekt zu haben? Oder wie langsam darf ich denn wirklich sein? Ja. Und da hat mir dann brutal auch so Stride und so Power geholfen, solange es eben nicht zu technisch ist und nicht ein Hiken ist. Also wenn du wirklich noch läufst, kannst du darüber nämlich relativ gut den Speed auf das anpassen, was du eigentlich jetzt vom Effort investieren solltest. Also dann schaust du nicht mehr auf eine Pace, sondern guckst auf den Watt. Und das hat bei mir super funktioniert. So habe ich gelernt, mich extrem gut am Berg zu pacen. Also Coros hat da ja auch die Estimated Pace oder auch Watt, und Garmin hat da Watt, und alle haben ja so Möglichkeiten. Das hat mir zum Beispiel immer geholfen, die Anstrengung zu managen, als ich noch nicht fähig war, sie rein vom Körpergefühl irgendwie richtig zu planen.
Ja, das wäre vielleicht eine gute Alternative tatsächlich gewesen. Schlussendlich habe ich es wahrscheinlich ähnlich gemacht über die Estimated Pace. Und mich so rangetastet und sehe heute eigentlich dann, aha, die Estimated Pace war jetzt so und ich habe mich so gefühlt und kann es dann irgendwie korrelieren. Ja. Definitiv.
Okay. Ja, und Abstieg ist halt immer herausfordernd. Also Abstieg ist, kann technisch sein, und du musst eben aber auch deine Muskulatur darauf vorbereiten. Das ist ja auch, du hast eine exzentrische Belastung dann auch, wenn du viele Abstiege oder Downhills läufst. Ich habe es jetzt gemerkt, das war ein Stoß, war seit langem wieder und habe dann richtig steile Dinge runtergelaufen, und auch wenn ich viel laufe, aber meine Oberschenkel waren in Mailand am Samstag zerstört. Aber das ist normal. Das ist normal. Und jetzt haben sie sich wieder regeneriert, und jetzt, wenn ich, sage ich mal, morgen wieder Stoß runterlaufe, habe ich keine zerstörten Oberschenkel mehr. Das ist das Schöne wieder dran. Aber auch das, da muss man seinen Körper vorbereiten auf so Sachen.
Ja, und es ist wichtig, das auch zu trainieren. Also nicht bloß den Uphill, sondern auch den Downhill tatsächlich zu trainieren. Genau. Wir hatten ja am Mittwoch so ein kleines Special, wo wir eben Uphill-Downhill-Techniken so ein bisschen trainiert haben noch am Abend, um da ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen, weil tatsächlich, es ist bei mir jetzt zum Beispiel wahnsinnig tagesabhängig, wie ich Downhills laufe. Ich habe an manchen Tagen wirklich das Gefühl, mir kann nichts passieren, ich laufe runter und mit einem guten Speed, und an manchen Tagen habe ich so das Gefühl, keine Ahnung. Ich habe einfach so viel Respekt dann davor, dass ich da einfach viel zu langsam bin. Oder? Ja, da fehlt mir noch so ein bisschen, da fehlt mir noch so ein bisschen die Balance zu finden. Kann ja auch sehr schnell sehr wehtun, um es mal so auszudrücken.
Ja, ein Risiko ist immer da, aber ich habe das Gefühl, wenn man zu sehr drüber nachdenkt und es dann stürzen könnte, stürzt man. Ich glaube, man muss irgendwie wirklich sich den frei machen dann in dem Moment, aber natürlich muss man nicht alles Risiko der Welt nehmen. Ja.
Da fand ich übrigens ein gutes Beispiel, Swiss Canyon Trail. Ich habe die letzten Kilometer bin ich noch mit einem Jack aus Basel gelaufen. Schöne Grüße an der Stelle übrigens. Und ich habe da meine Stöcke weggepackt beim Downhill, und er hat mir tatsächlich noch gesagt, schau mal, mit den Stöcken im Downhill kann ich viel besser agieren. Und als wenn es das Schicksal gewollt hätte, tatsächlich ist er dann gestürzt, oder? Mit den Stöcken. Und er hat sich nichts getan, Gott sei Dank. Aber da sieht man, wie schnell sowas gehen kann eigentlich. Ne?
Also ist er wegen den Stecken gestürzt oder trotz der Stecken?
Weiß ich nicht, er ist hinter mir gelaufen. Auf einmal lag er einfach da und ich bin dann natürlich sofort zurück. In so einem Downhill-Part war das.
Okay.
Kann ich jetzt gar nicht sagen, ich glaube so 10 Kilometer vom Ziel
und ungefähr. Gerade mit Stöcken in der Hand stürzen, dann ist es gefährlich für Handgelenke und so. Deswegen, das würde ich schon mal nicht machen.
Genau.
Nee, cool. Ich glaube, können wir es abschließen, oder? An- und Abstiege.
Würde ich sagen, wenn dir nichts mehr einfällt dazu.
Nö, ich glaube, es ist gut. Alles gesagt.
Ich denke auch.
Cool. 1:33 rum. Long Run ist wieder safe. Schau, hat dann doch geklappt. Das war mein Italien-Ausflug, der da jetzt reingeknallt hat.
Ich hätte schwören können, wir bleiben heute unter einer Stunde. Nee, tatsächlich.
Schaffen wir nie. Aber komm, machen wir Schluss hier. Hm?
Absolut.
Alles Gute da draußen.
Keep on running.
Macht's gut. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.